Ragazzi, heute Bildungspodcast mit the one and only Roberto Giglioni und zwar geht es um Eis. Handwerk, fatto de mano, also mit Hand hergestellt. Was ist Handwerk? Was ist der Unterschied? Wie ist er dazu gekommen und was sein Business so ist? Und natürlich auch, wie er so als Familienmensch und als Typ so des Mittelstands in diesem Business so existiert und seine Dinge macht. Und ja, der macht weit mehr, als wir so meinen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode und garantiert werdet ihr danach anders über Eis denken. Ciao.
Ciao.
Da ist er, Roberto. Mit Abstand der berühmteste Eismann Deutschlands. Nein, zumindest mal hier der Region, auf jeden Fall. Ja. Und wir sind heute Little Italy, ne?
Wir sind heute Little Italy.
Ja.
Ja, dann machen wir das.
Ja, so machen wir das.
Buongiorno. Genau.
Also, freut mich, dass du hier bist. Du bist ja stadtbekannter Eismann, Tausendsasser, Rampensau, weiß nicht. Gibt es irgendwelche Titel, die du nicht magst? Ich bin extra mal ein bisschen provokant heute, aber der Fahne, der singende,
wir haben Feier und Feier. Nein, ist okay. Also Rampensau, weiß nicht, bin halt so.
Ja.
Aber passt schon. Bis jetzt passt
bis
alles.
Bis jetzt passt alles.
Ja. Ich hätte noch mehr, aber das sind zu große Superlative.
Ja, wollen wir mal entspannt bleiben. Bist du Düsseldorfer Kind? Bist du hier geboren? Bist du hier?
Ich bin tatsächlich in Düsseldorf geboren.
Oh.
Ja, Mama hat das Flugzeug. Ja, Mama hat das Flugzeug nicht rechtzeitig bekommen und dann bin ich in Düsseldorf geboren worden.
Ach, du solltest eigentlich in Italien geboren
sein. Ja, das war schon der Plan. Es war ja auch Winter. Also wir hatten Zeit. Aber
Ach so. Ah, okay.
Doch, nein, es ist dann tatsächlich im östlichsten Stadtteil Düsseldorfs in Gerresheim.
Ja, da ist doch immer noch
bin ich geboren worden,
oder? Also Gerresheim ist doch.
Das ist tatsächlich bis heute traurig, aber wahr. Also nein, nicht traurig in dem Sinne, aber man könnte jetzt meinen, ich hätte jetzt keine Fortschritte gemacht. Also raus aus diesem kleinen Gallien. Tatsächlich heute immer noch in Gerresheim. Ja,
ja, ist doch gut. Ist doch gut. Zumindest. Also ich meine, ist ein schöner Stadtteil, ein bisschen abgelegen.
Ja.
So von der City aus?
Sehr, ja, doch.
Ja, aber
sehr schön,
ein
sehr grün.
Dorf, also ich
nenne das immer Gallien, so. Die sind irgendwie so unter sich. Du findest auch, glaube ich, keine Angebote über Immobilien irgendwo, weil das alles noch so, weißt du, rechte, linke Anbieter. Also, wenn ihr, dass sie nicht alle den gleichen Nachnamen haben, ist alles. Aber ansonsten ist das schon sehr eingeschworen da.
Ja. Okay. Und da bist du groß geworden? In der Eisdiele?
Tatsächlich, ja. Ja, im Kindergarten geboren. Kindergarten, Grundschule und dann ab ins Kloster.
Ins Kloster?
Ja.
Ja, Mama mia, wie
kommt
es denn
dazu? In die fünfte Klasse bin ich also aufs Gymnasium gekommen, aber in einer Klosterschule bei den Salvatorianer München. Und
wo
bin zum Abi wieder raus.
Wo war das?
Also die Zentrale ist tatsächlich Kloster Steinfeld in der Eifel, Salvatorianer. Das nördlichste ist irgendwo in Irland und das südlichste in Südafrika, irgendwie sowas. Also die Dependancen, ne? Ich habe sie nicht alle bereist, aber ich war hauptsächlich in, wie nennt man das hier, in der Eifel.
Also
60
heißt,
Jungs.
Das heißt, es ist ein Jungs
reines Jungenternat,
quasi?
Nur Priester und Mönche und dann dort groß geworden.
Und ein Eismacher.
Und ein Eismacher.
Ja, wie kommst du denn dazu? Also jetzt mal Retalk. Hast du so einen familiären Hang einfach dazu, dass die gesagt haben, das tut dir gut oder Kirche spielt eine Rolle? Oder wie kommt man da drauf? Ich meine, das ist ja
mal. Nein, also man muss ja mal so ein bisschen. Mein Vater ist ja 1952 nach Deutschland gekommen und der hatte gerade mal die dritte Klasse. Mehr hatte der nicht. Und irgendwann haben die halt zu Hause in Italien gesagt, entweder wirst du Landwirt oder du musst was machen mit Schule, wir haben kein Geld und so weiter und so fort. Und dann hat er sich in einen Zug gesetzt mit einem Schuhkarton, einem T-Shirt, 100 Lire, einer Unterhose, ein Stück Brot und ist nach Deutschland gekommen mit 12. Und die hatten halt also keine Schulausbildung. Und irgendwann kam es so weit, dass meine Eltern gesagt haben, pass auf, nach der Grundschule, boah, wenn du Fragen hast, wir können dir einfach nicht helfen. Und ich hatte auch ein bisschen Asthma, ne, und die Luft und so. Und dann haben einige gesagt, ja, hör mal, habt ihr mal überlegt, vielleicht wäre es okay, wir kennen da eine super Schule, ein Internat, ein privates, habt ihr euch das mal überlegt, wäre das eine Option? Und dann sind wir da gemeinsam hin Und dann haben meine Eltern gesagt, gefällt dir das hier? Und dann habe ich gesagt, ja, ich keine Ahnung, bin ja 8 oder 9, also gefällt mir, es ist schön.
Ja.
Ja, und dann bin ich da hingekommen und habe dort meine Schullaufbahn verbracht, tatsächlich meine ganze.
Und das heißt, die Intention der Ausbildung da ist, dass die eigentlich Mönche und Priester und
nein,
sowas
nein,
ausbilden?
Nein, das war schon das richtig einfach eine Schule, ein Gymnasium.
Einfach eine Schule.
Ja, das war zu der Zeit schon so eine der führendsten Schulen in Deutschland. Das heißt, du hast danach auch gar nicht großartig Bewerbung geschrieben. Ja, also die Leute haben wenn du da bestanden hast, zum Beispiel heute noch Dieter Rautenbach, Alter, der ist heute, glaube ich, bei der NASA oder so, keine Ahnung. Das ist immer noch hier, der war bei Sat.1, das war damals unser Idol. Damals ging ja noch Abitur 0,7, also wenn du dieses Super-Abitur hattest, sowas. Ne? Und damals werde ich nie vergessen, ich glaube, ich in der 8 oder in der 9, da hat der gerade sein Abi gemacht. Das war schon eine Bombenschule, ne? Gibt's ja so Salem, ne? Steinfeld damals, so, das gibt's so, diese 4, 5 Schulen, ja.
Ah, okay.
Ja, ja. Aber ich war der Normalste. Normal waren da Diplomatenkinder, irgendwelche Reichen oder der Klassiker, wo du überfordert bist, gibst die Kinder ab. Ja,
keine
so,
Zeit.
Bei mir war das wirklich so, dass es einfach nur darum ging, dass ich praktisch besser Schulausbildung bekommen könnte als zu Hause vielleicht.
Weil deine Eltern nicht helfen konnten.
Wenn Fragen gewesen wären, die auch da waren. Die Fragen.
Deshalb hat er ja auch zu windigen Zeiten groß geworden, ne?
Oh, mein Vater.
Ja. Also wenn der, was mit 12, 52 mit 12, ist ja genau quasi im Krieg. Was ist er, 14?
Nein. Danach, alles gut. Also er gehörte zu den ersten Gastarbeitern praktisch, die dann so richtig Sesser. Ja, so.
Ja, mega. Das ist ja schon mal gut.
Spannend.
Und hat dann gesagt, okay, ich bin jetzt hier in Deutschland, Landwirt schwierig, mache ich Eis.
Tatsächlich.
Ist das die logische Konsequenz?
Also nein. Der ist gelandet in Wuppertal. Bei einer Familie, die sich auch aus ihrem Heimatdorf kennen, und der hat ein Eiscafé, hat er dort angefangen zu arbeiten und ist irgendwann nach Düsseldorf gekommen. Und dann war er Gebirgsjäger. Damals war er nicht freiwillig, damals war Militär.
Ja.
So, dann war der in den Dolomiten, so Brixen, Vipiteno und sowas, war der Gebirgsjäger.
Mhm.
Und dann ist er in Italien erst geblieben und war dann Kellner hier an der Côte d'Azur und sowas, ja. Also er hat mir dann Geschichten erzählt, keine Ahnung, wie die Schiffe im Meer lagen vor Portofino, Cannes oder wo auch immer er war, diesen reichen Leuten mit diesen Bouquets Rosen, ja, und jeden Morgen wurde neu gebracht und er hat den Fisch filetiert auf dem Dings, also am Boot und rübergebracht und sowas. Aber er hat auch immer gesagt, einmal Eis, immer Eis. Und irgendwann ist er wieder zurückgekommen, war in Düsseldorf dann Geschäftsführer vom, kennt heute keiner, Eiscafé Europa auf der Graf-Adolf-Straße. Und zwar gegenüber vom Savoy-Theater, wo heute oder eine Zeit lang McDonald's war, daneben. Okay. Heute ist da, glaube ich, ein Hotel und ein Dönerladen. So, da war ein Eiscafé, das war auch das erste mit so einer Außenterrasse, einer kleinen, da war er da Geschäftsführer.
Das war wann?
Ja, das muss ja, also 1975, am 1. Oktober 75 hat er in Gerresheim seinen Laden eröffnet. Das heißt also, es muss davor gewesen sein, diese, ja genau.
Also zu den Glory Days quasi.
Genau, und der hat also dieses richtige mitgemacht, dieses Geschichten. Leider ist er jetzt im Oktober von uns gegangen, haben wir den nach 70 Jahren Deutschland, fast genau auf den Tag, haben wir ihn wieder zurückgebracht.
War das ein Wunsch?
Das ist das Einzige, was wir alle wussten, was er gesagt hat. Irgendwann, wenn ich nicht mehr bin, möchte ich zumindest zu meiner Mutter wieder oder nach Hause.
Oh, krass.
Okay. Ja, das war schon brutal.
Brutal.
Das ist brutal.
Aber so, also ich frage deswegen so lange, weil du bist ja quasi die zweite amtierende Generation.
Ja.
Und deswegen halt so ein bisschen der Exkurs zu deinem Vater und der Historie, dass einfach viele verstehen, warum du hier in Düsseldorf relativ bekannt ist, bist, weil hier die Wurzeln sind, weil hier der Eisladen entstanden ist. So, du hast ja die Zeiten mitgemacht in den 60ern mit deinem Vater zusammen.
Mein Vater
hat das aufgemacht, dann hat er den Laden in Düsseldorf aufgemacht und dann hast du das quasi übernommen. Das heißt, Generationsthemen. Und da gibt's nicht mehr so viele, oder?
Oh, wir sind sehr viele Eiscafés, aber grundsätzlich erstmal keine Italiener mehr fast. Ja? Kannst an einer Hand abzählen und generationstechnisch glaube ich schon gar keine mehr.
Ja, deswegen, es ist eine Besonderheit, was du machst. Also du bist ein selbst ein Hersteller, der alles handwerklich, old fashioned, mit guten Produkten macht.
Ja, genau. Ich mache noch alles.
Also eine keine Manufaktur, dafür bist du ein bisschen zu groß für dich jetzt. Aber wie definiert man eine Manufaktur? Also du bist kein industrieller Eisproduzent, das nicht?
Nein, aber Manufaktur ist ja im Grunde genommen Manufaktum, also von Hand hergestellt. Ist immer ganz schwer zu definieren. Also ich bin Handwerk. Punkt. Okay. Also ich bin Handwerk.
Und gelernt hast du das quasi von deinem Vater oder hast du es verändert oder hast du es angepasst? Ja, wahrscheinlich angepasst.
Nein, ich wurde ins kalte Wasser geworfen tatsächlich und ich habe es gelernt, viel durch Zugucken. Man muss manchmal auch einfach nur mit offenen Augen durchs Leben gehen, dann ergeben sich viele Dinge. Man muss nicht immer alles erklärt bekommen, meiner Meinung nach. Aber das ist halt eine Charaktersache. Ja, ich habe es gelernt, dann weiterentwickelt, mich sehr dafür interessiert und dann praktisch auf die nächste Ebene gehoben oder Next Step dann praktisch Eis 2.0 immer noch mit dem traditionellen Charakter. Also es gibt trotz aller Moderne gewisse Sachen, die meiner Meinung nach ein Gelato ist ja klar definiert, Gelato und Ice Cream und sowas, also sind alles klar definierte Begriffe. Ein Gelato herzustellen praktisch, also das habe ich beibehalten.
Aber hattest du jetzt meine ketzerische Frage, war das auch dein Plan?
Nein, ich habe Ökotrophologie studiert.
Ökotrophologie, okay.
Ja, sowas passte alles. Aber dann ging es meinem, also vor ungefähr 18, 19 Jahren ging es meinem Vater ganz schlecht. Wir wussten nicht, ob er es schafft. So, jetzt kommt dieser italienische Gedanke. Du bist halt zu Hause, du unterstützt die Mama. Und dann habe ich tatsächlich langsam angefangen, Bestellungen zu machen, Personal zu delegieren, Eis zu machen, Entscheidungen zu treffen. Und dann ging es ihm besser. Und dann nach 2 Jahren, einem Jahr, anderthalb, ich kann das gar nicht mehr genau sagen, habe ich irgendwann die Frage gestellt, sag ich, boah, ganz ehrlich, ganz oder gar nicht, weil ich bin ein Typ, ich war ja noch nie angestellt. Also ich war mal angestellt.
Wo, was hast du gemacht?
Ich habe tatsächlich beim ersten deutschen privaten Hygieneinstitut Eiscafés in ganz Deutschland, geschult, das Personal über Hygiene.
Also HACCP-Beratung.
Genau.
Und also, Proben kurz, genommen. Warte, kurz, wir müssen hier, wir sind ja hier gastromäßig unterwegs, wir beide, müssen wir natürlich erstmal so, also Hazard Analyze Critical Control Points kommt aus den USA und ist quasi der Standard in der Gastronomie, der sicherstellt, dass es hygienisch einwandfrei ist, also dass richtig gereinigt wird, dass es protokolliert wird, dass Desinfektion gibt an Orten, wo es sein muss, also wo quasi, deswegen Analyzed und Hazard, dass du quasi Punkte wie wo mit Sahne und Ei gearbeitet werden können, Salmonellen entstehen, da muss richtig gereinigt werden und desinfiziert werden. Und das muss auch dokumentiert werden, dass man im Fall eines Falles zurückverfolgen kann und quasi sich als Gastronom auch reinwaschen kann, dass man sagt, ich habe das richtig gemacht, ich habe es dokumentiert, das ist alles richtig in meinem Laden. Manchmal muss man mal Proben zurückstellen, das ist aber erst ab einer größeren Menge so, aber am Ende des Tages ist war dein Job, das den Leuten beizubringen, wie sie es machen.
Ja, zumindest, dass sie sich nach dem Toilettengang die Hände waschen sollen. Also so mal grundsätzliche Anfänge. Ja, aber es gab ja eine Zeit lang, da kamen die ganzen Portugiesen rüber zum Arbeiten oder Brasilianer in der Gastro. Das gab's ja, als ich angefangen habe, hat man das Personal aus Brasilien genommen, danach war es Portugal, danach war es zum Teil sogar wieder Italien, aber eher der südliche Teil, so Sardinien oder so. Also das ist schon, man merkt schon die Struktur, auch der Wandel, ne? Also weil du mich vorhin gefragt hast, harte Zeiten, mein Vater. Also mein Vater hat 3 Kreuzzeichen damals gemacht, als er gesagt hat, boah, endlich ist es zu Ende mit den Itakas, die beschimpft wurden und dann waren endlich die Türken oder die Polen dran. Also da haben die Italiener gesagt, boah, Gott sei Dank, das sind wir jetzt durch, ne? Also das ist so, jede Phase hat so sein, das ist ganz krass.
Ja, absolut. Ja. Also das weiß ich noch von meinem Kumpel, mit dem ich zusammen die Ausbildung gemacht habe, der kam aus dem Saarland und die haben eine sehr hohe italienische Community da gehabt und die haben richtig Beef miteinander gehabt da im Saarland, die Deutschen und die Itakas.
Ja, ja.
Und so wie das heute die Syrer sind oder irgendwas, ja, waren es auch mal die Italiener, dass man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann.
Nein, heute gehört das die Pizzabude und das Eiscafé zum Stadtbild. Dazu, also jedes Dorf, sogar in der Eifel, wo ich ja groß geworden bin, da hat mein Vater immer gesagt, oh, hier müsste man ein Eiscafé aufmachen, hier kannst du Geld verdienen. Und die 80er habe ich gesagt, boah, was willst du hier? Ja, weil ich wäre natürlich geschädigtes Eifelkind so praktisch, ja. Da gab es nur einen Bus, ja, da gab es ja nichts. Wir waren eingekerchert in dieser Klostermauer, wir durften ja auch nicht raus, ne? Und habe ich gesagt, was willst du hier? Und jetzt im Nachhinein, wenn du überlegst, da gibt's Dörfer, da gibt's jetzt schon drei, so Kall, Euskirchen ist ja schon groß, aber so Kall, so die, wenn du dann so richtig reingehst, ne, Schleiden an der belgischen Grenze und so, die haben dann halt alle Eiscafés, Pizzerien und so, da gab's ja früher alles gar nicht, ne?
Ja, wenn
das gab's gar nicht. Da haben wir für eine Mark Faxe-Bier noch immer heimlich gekauft und haben das dann auf den Klosterfriedhof geschossen, aber da gab's kein Eis und nichts.
Okay, aber das heißt, also quasi dein Job war eigentlich ein anderer und du bist dann quasi so über Papa geht schlecht, Familie muss man unterstützen und dann bist du so ein bisschen...
Bin ich reingerutscht, kann man so sagen. Aber ich bin da drin auch groß geworden. Also sagen wir so, meine Mutter hat den Laufstall im Eiscafé gehabt, als ich groß geworden bin, weil wir hatten ja... Die haben ja von morgens bis abends gearbeitet. Also ich bin eben tatsächlich im Eiscafé groß geworden. Ich werde nie vergessen, wie, und das überträgt sich dann auf meine Kinder, als die sind ja auch im Kölner Tor im Laufstall groß geworden, im Eiscafé. Und das ist mal so lustig, weil es gibt Sachen, die sich auch wiederholen. Und zwar die Gäste, die sagen, oh, dieses arme Kind, das ist so laut hier mit dem Mixern und alles. Da habe ich gesagt, ich wiege 108 Kilo. Ich bin ja auch groß geworden bei ihrem Laufstall. Also das schadet denen nichts. Die schlafen zumindest, wenn eine Bahn vorbeikommt, ja. Also das ist, da ist sogar die dritte dann jetzt schon im Start, dritte Generation.
Fühle ich voll, weil wir natürlich auch viele kennen, die Hörer hier, die so in so einem Family-Business, also ne, ich habe das ja auch, Family-Business. Ich arbeite mit meiner, du bist mit deiner Frau zusammen, ihr macht das Business, habt da angestellt, ich bin ja genauso aufgestellt, habe auch die Family und meine Kinder kennen das gar nicht anders, dass einer von uns entweder telefoniert oder am Rechner sitzt und irgendwas macht oder wenn wir Urlaub haben, dann müssen die sich irgendwie selbst beschäftigen, weil mal wieder irgendwas ansteht. Das ist halt so. Und wir haben die auch immer direkt überall mitgeschleppt. Also wenn irgendwo Kundenbesuch war, dann let's go, haben die irgendwo gepennt. Und wenn irgendwo eine Gala war, weiß ich noch, dann hat Moritz unter diesen Banketttischen, diesen großen, wo du zu acht drumherum sitzt, im Kinderwagen, den haben wir da drunter geschoben einfach, diese großen Hussendecken runter und dann hat er in der Mitte geschlafen, alle haben das respektiert, hat die Füße nicht ausgestreckt, der hat da gepennt und wir haben Business gemacht und hatten die Familie mit. Das ist halt so. Und say what, der ist groß geworden, hat gerade ein Praktikum bei Miro gemacht, liebe Grüße, und ist seinen Weg gegangen. Also dieses, wie kann das schaden? Hä? Nein, gar nicht.
Nein, das ist ein ganz heikles Thema bei mir, weil ich finde, das ist alles weggegangen. Dieser Drang, dieses nach vorne kommen, das ist alles so weichgespült, ne? Und wenn ich überlege, dass meine Söhne ja komplett selbstständig durchs Leben laufen, ja, und die sind genauso groß, die sind ja nicht verstört. Der eine ist erfolgreich im Tennis, der andere ist Bomben, der macht nächstes Jahr Abi, der geht sein Ding da, da kannst du ein Haus draufsetzen an Vertrauen, der weiß aber auch genau, der weiß auch auf Blickkontakt, wenn wir irgendwo sind, brauche ich nur gucken, dann ist Ruhe, der reagiert der, dem habe ich beigebracht, danach kann er fragen, was er wohl falsch gemacht hat und so. Es funktioniert. Zu Hause dürfen sie aber auch die Wände bemalen. Da denke ich mir mal so, lass doch lieber zu Hause die Kinder die Wände bemalen, ne, und dann austoben, richtig leben, aber draußen müssen sie funktionieren und das ist, es gibt halt viele alte Dinge. Jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt ja so eine Gruppierung, eine italienische bekannte Gruppierung, sage ich mal, die ist vielleicht für Korruption oder Drogen bekannt. So, so gewisse Wörter in ihren Statuten, die gewisse Traditionen noch wie Ehre, wie Respekt vor den Eltern oder wie nicht lügen oder sonst irgendwas. Ja, ich muss sagen, es gibt nichts, was so zu modern sein kann, als Respekt vor anderen zu haben. Also ich sag immer, Jungs, ich kann nicht so modern sein, dass es nicht mehr normal ist, Respekt vor den Eltern zu haben oder sich in der Gegenwart von anderen zu benehmen oder sowas. Ja, also dieses früh klar machen, nicht sagen, ach, der Kleine, ist das so gut für ihn oder zu aufpassen bei der Erziehung. Das kann auch mal später irgendwann nach hinten losgehen, finde ich.
Sind wir in der Philosophie, die natürlich so ein bisschen bei aller Wokeness
aneckt heutzutage.
Ja, aneckt heutzutage vielleicht, ja, weil viel mit Wischiwaschi ist, gebe ich dir recht. Und ich bin aber genauso wie du auch der gleichen Meinung. Ich persönlich muss jeder für sich selbst ausmachen. Ja, klar, das ist mir völlig egal, ehrlicherweise. Aber ich habe es halt gemerkt, dass es für mich, mein Umfeld und meine Familie gut funktioniert, dass wir einfach so gewisse Werte leben, die dann heißen Respekt, die dann heißen Aufmerksamkeit schenken. Also wenn du mit jemandem redest, hab nicht die ganze Zeit das Handy in der Hand. Also einfach präsent sein. Und da gehört so auch ein Bitte-Danke dazu und eine Tür aufhalten. Auch wenn das heutzutage jetzt nicht mehr in ist, ist das einfach ein Standard, sorry to say.
Also, das meine ich ja. So, es kann, die Welt kann nicht hinfällt, so modern sein. Es kann
einfach
nicht
stehen zu bleiben und mal eben zu helfen, das aufzusammeln oder so. Einfach nett zu sein, weil das macht, da machst du den anderen den Tag viel besser mit einer kleinen Geste und das kostet dich fucking nichts.
Außer, ja, es Alter, kann ja nicht sein, dass Millionen Jahre etwas so war und nur genau 2024 das nicht mehr on vogue, also dass das falsch war, was die anderen alle gemacht haben. Ne? Also das, es gibt, deshalb sage ich, es gibt gewisse Dinge, die einfach auch gar nicht oldschool werden können, weil die haben einfach was mit Normalität für mich zu tun.
Respekt.
Ja? Also jeder definiert normal was anders, aber es gibt ja Respekt, sollte normal sein. Punkt. So, solche Sachen halt, ne?
Fühl dich genauso wie du. Aber jetzt sind wir so ein bisschen abgedriftet. Am Ende des Tages, also du bist in das Eisbusiness eingestiegen, vom Kinderlauf quasi über die Schlagmaschine, die dein Gehirn geschädigt hat und dein Gehör und alles. Und du hast es ja trotzdem geschafft. Du sitzt hier und machst ein relativ erfolgreiches Business, ehrlicherweise. Also du hast Automaten, du machst Eis für Messen, du machst viel Veranstaltungen, du hast eine Eisdiele, du hast eine Produktion mittlerweile in Ratingen,
richtig? Ja.
Also nicht mehr ganz klein, das heißt, du produzierst nicht mehr Back of House in der Eisdiele und produzierst nach vorne,
richtig, wie es
sondern du hast deine eigene Chain Supply aufgebaut quasi.
So, ich habe es zentralisiert,
Und dein Business ist, du hast einen eigenen Laden, richtig?
Im Moment noch, ja, genau, einen.
Und der Rest ist Messen, Veranstaltungen, B2B ist auch ein Business von dir.
Ja, das ist so mein Traum, wo ich noch hin möchte, noch mehr, aber da muss ich das Verständnis der Menschen schärfen, was ich kann oder was mein Produkt auch bezwecken kann, also was es auch an Mehrwert bringt. Business to Business und wir haben Messen. Ja, meinen eigenen Laden, mittlerweile auch das eine, ein Eiscafé in einer anderen Stadt,
okay,
was Eis von mir bezieht. Und ja, das ist so das, worauf ich mich jetzt fokussiert habe. Handel haben wir vergessen, ne? Der ist ja auch noch da.
Ja, ja, klar.
Aber der geht ja raus jetzt, da gehe ich raus, ja. Das höre ich auf.
Ja, das ist der Hebel, ne? Haben wir schon mal drüber diskutiert in der Runde beim World Café, ja. Kann ein Hebel sein, kann aber auch ein Pain sein, in dem Business zu sein. Aber am Ende des Tages ist es ja egal. Also ich kann erstmal eine Lanze brechen. Das ist ein großartiges Eis. Und ich kann dir eins sagen, ich war stinksauer letztens, als ich von der Messe kam. Ich war auf der Boot mit meinen Kindern.
Oh, als du mir die Nachricht geschickt hast.
Extra zu Fuß aus der Messe raus, falscher Eingang, gar nicht in die Bahn gestiegen. Und gesagt, wir, Ritual ist, wir gehen am Laden, der in der Nähe der Messe ist, gehen wir zum Automaten, du hast also Eisautomaten, wo man dann ein Eis ziehen kann. Und der war fucking leer.
Ich war noch in Italien. Also wir haben tatsächlich sogar die Automaten haben uns entschieden, irgendwann brauchen wir alle wirklich Pause, weil wir ja eine Schlagzahl haben, die ja jetzt, sag ich mal, nicht so typisch ist. Ne? Also wir machen ja wirklich auch heute noch komplett durch. Das heißt, wir haben wirklich nur diese 2 Wochen im Jahr. Und da finde ich, die 2 Wochen will ich auch so, muss auch meine Jungs müssen da nicht irgendwie ein Automat auffüllen oder der Fahrer oder mein Eismann oder so. Dann habe ich gesagt, so alle wirklich 2 Wochen komplett alles runterfahren.
Aber deswegen ist es denn immer noch, also vielleicht kommen wir nochmal zurück zu, also da war ich sauer, aber natürlich auch verständlich, weil das war, wann war die Boot? Im Januar irgendwann?
Ja, die war im Januar. Ich bin aus Rimini gekommen und da war die
keine wirkliche Eiszeit, wenn man ganz ehrlich ist.
Also, ja, aber lustigerweise, die Leute schreiben mir und es funktioniert trotzdem. Also mein Eis funktioniert ja trotzdem. Also, im Winter liefere ich ja trotzdem im Handel nach.
Ja, ja, man ist ja letztendlich in Skandinavien größter Eiskonsument, glaube ich, der Welt immer noch.
Richtig.
Obwohl die es da kalt haben und genug Eis permanent um sich herum haben, konsumieren die den meisten das meiste Eis in der Welt.
Richtig.
Total verrückt eigentlich, oder?
Und zu guten Kursen.
Und zu guten
Kursen. Bananensplit 16 Euro oder sowas.
Ja, so wie Wein.
Habe ich Fotos bekommen.
Unglaublich. Aber kommen wir nochmal zurück zum Handwerk. Also, was macht es aus? Du hast eben, bist darauf eingegangen, ich glaube, du warst auch bis auf Wettbewerben gewesen schon und alles mögliche. Ne? Hab ich
ja,
auch gesehen.
Es waren Eisweltmeisterschaften, es waren Wettbewerbe über... mit Eis halt, die alle mit Eis zu tun haben. Ich kann auch nur das, ich sag das immer wieder, sage ich, ich kann nichts anderes, ich kann nur Eis. Wirklich Fokus auf eine Sache. Und da gibt's halt Wettbewerbe oder Teamweltmeisterschaften. Jetzt war zum Beispiel Teamweltmeisterschaft, da ist Italien Weltmeister geworden. Man darf jetzt nicht sagen, oh, ist ja klar, das ist Quatsch. Weil andere Nationen lernen auch, die kommen ja und eignen sich das alles an. Nicht jeder Pizzabäcker ist Italiener, der Weltmeister ist. Gab es ja in der Vergangenheit auch andere.
Ja, ja.
Aber diesmal ist das Team gewonnen. Ich trete aber meist in Einzelwettkämpfen an. Das heißt also zum Beispiel vor 2 Jahren oder 3 bei der, was war das, Intergastra, das beste Amarena-Eis Deutschlands oder sowas. Ja, also dann bettelst du dich da in einer Eissorte mit 80 anderen. Dann gibt's aber bei der WM geht's eher darum, was geht. Also du kannst deine Interpretation von Eis reinbringen. Das ist nochmal eine andere Nummer. Das
heißt, aber gibt's da Auflagen? Also du trittst an in einer Kategorie. Jetzt lass uns mal kurz.
Es kann ein Deutscher sein, kann Italiener sein.
Nee, darum geht's nicht. Es geht darum um die Kategorie des Handwerks, weil du hast eben gesagt Gelato Eis. Es gibt Definitionen. Wie definiert sich welches Eis? Also Eis ist Eis für den Normalverbraucher.
Richtig, aber
es ist ja ein Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen traditionellem Eis und anderem Eis?
Milch, also Eier, schon Zucker, Vanilleschote, Sahne und du hast ein Gelato im traditionellen Sinn. Gelato ist das der Begriff Gelato bedeutet nichts anderes, dass unter ständiger Zufuhr von Kälte aus einem flüssigen Zustand einen festen Zustand machen. Punkt. So.
Und das muss gerührt werden.
Richtig, kontinuierlich. So, und das
weil
ist ein
das dann
Gelato,
bindet,
ein gefrorenes. Was? Deshalb ist ein echtes Gelato auch kalt und nicht das, was der Mensch heute kennt, dieses cremig warme. Wenn ich ein Gelato esse, erwarte ich ein Gelato.
Eine kalte Masse quasi.
So.
Und nicht die in der Textur
eine Eiscreme.
Eine cremige Bindung hat. Also Textur ist klar.
Ja.
Kommt durch das Ei, durch die Sahne, das ist Fett. Du hast Zucker,
ja, ja.
Also
Zucker,
das, was uns
der Gefrierpunkt
gefällt.
Und so weiter und so fort. Ja, da gibt's ja, ne, Guacamole, Johanneskrautmehl. Jetzt kann man natürlich ins Detail gehen, ne. Früher war es Eiweiß. Mein Vater hat 780 Eier jeden Morgen aufgeschlagen, ja. Mit der Hand. Heutzutage schlägst du keine Eier auf. Weil das Gesetz hier schon mal nicht mehr, wenn du nicht pasteurisierst, sag ich mal, das ist schon mal nicht mehr erlaubt,
ja,
ist.
Ja.
Aber du hast halt heutzutage, deshalb meine ich, bei aller Moderne trotzdem die Tradition, es gibt halt Bindemittel, die sind absolut natürlich. Die gab's vorher nicht, oder die gab's, aber die waren ja noch nicht, also das wusste man noch nicht. Oder die, ja, waren der Industrie vorbehalten. Keine Ahnung, wie es war. Also ich habe meinen Vater noch nie gehört, Guacamole, Johannesbrotkermel. Sagt er, was? Ei.
So, aber das Punkt ist ja im Endeffekt ein Pektin, also ein Bindemittel.
Ja.
So, genau. Das tust du rein, damit
ja
diese Dinge sich so miteinander verbinden, richtig, dass das nicht ausflockt, dass das nicht eine Textur hat.
Genau, dass sie einfach wie Öl und Essig das dann einfach zusammenbleibt,
genau,
anstatt wieder.
Also drin. Genau, also quasi ein Katalysator, der die Dinge so miteinander verbindet, dass das ordentlich miteinander funktioniert und
richtig,
du nicht diese Abtrennung hast. Und die Zutaten, also Sahne, Milch, Eier, Zucker, was auch immer, und dann halt die Früchte, was da reinkommt, oder die Nüsse oder whatever.
Ja, genau.
Ist dann im Endeffekt die Geschmacksrichtung. Aber der Grundstock ist immer der gleiche.
Sollte er sein, genau. Das ist so die Urform des Gelato.
So, das Gelato ist also immer ein Sahneeis. Dann gibt es aber auch noch ein Fruchteis.
Ja, aber man muss unterscheiden zwischen einem Milchspeiseeis. Das ist klar definiert. Ein Milchspeiseeis ist das höchste an Qualität, was es gibt. Und das wird dadurch definiert, dass mindestens 70% Milch drin sind und keine anderen Fette außer dem Milchfett. Ne?
Also Sahne ist ein Fett,
genau,
und Milch ist,
ja,
hat auch Fett.
Ja, gut.
So, das muss da
so
rein,
das,
und
genau, dann ist
da
es ein Milcheis Vanille.
Aha, okay. Ne?
Das wirst du zum Beispiel im Supermarkt nicht finden.
Nee,
kostet ja Geld.
Ja, ja, kostet Geld, klar. Ja,
ja,
da kommen wir gleich noch zu. Also das ist die Definition eines Milchspeiseeis. Dann gibt es aber noch ein
Fruchtspeiseeis
oder ein Fruchteis.
Fruchteis, ja.
So, und da ist aber keine Milch drin?
Richtig. Aber auch dort, klar definiert, bei Zitrusfrüchten mindestens, wenn ich mich nicht täusche, 10%, weil sonst kannst du ja nicht mehr essen, und 15 oder 20%, wenn es bei anderen Früchten. Also auch da ist geregelt, ohne Derivate der Milch, also ja, ohne also ein Sorbet.
Ja.
Im Grunde genommen, Sorbet ist gefährlich. Der Deutsche interpretiert Sorbet mit was an. Also Sorbet kommt aus dem Französischen, wo jeder meint heute, Sorbet muss so sein. Nein, nein, die Definition von Sorbet ist ganz klar definiert. Das ist so über 40 oder 50% Fruchtanteil ohne Milch ist ein Sorbet. Wie du das abbindest, also ich behaupte mal so, ich biete auch ein Sorbet an. Ja, aber wenn du meinst, ist es halt total cremig. So, es ist nicht das Sorbet, was du als Zwischengang zwischen Fisch und Fleisch im Restaurant kennst, ja?
Ah,
dieses
Zunge zu reinigen,
so, das ist genau, ich binde es ab, weil es für mich immer noch ein Gelato ist, ja, ein Eis, was du lecken musst auf der Kugel oder sonst irgendwas, ja?
Also ist es quasi so, du nimmst zum Beispiel Zitrone, 10% Zitrone, weil sonst wäre zu
Wasser,
sauer.
Zucker, Bindemittel,
Wasser, Zucker,
und dann ist auch schon wieder gut.
Das ist quasi das, was sich dann rührt, und dann durch das Bindemittel hast du das und diesen Rührprozess hast du diese Cremigkeit, die du zu Hause nicht hast, wenn du das einfach nur in Frost zerlegst.
Richtig, diese Block, ganzen Internetrezepte, ja, genau.
Dann
genau,
ist es einfach ein gefrorener Block Wasser mit Eis, mit Zitrone.
Richtig, richtig.
So, und das halt, die Bindemittel und das permanente Rühren machen im Endeffekt den Prozess der Cremigkeit.
Ja.
Okay. So. Heißt, wir haben jetzt definiert, wenn man in einen Eisladen geht und dort etwas bestellt, dann gibt es Milcheis und meistens das voneinander getrennt auf Fruchteis. So kenne ich das zumindest in der Theke.
Ja, oder? Das ist richtig.
Genau. So. Und das ist räumlich getrennt.
Ja.
Und das ist die ganze Kunst. Oder gibt es noch was?
Im Handwerk. Mal so sagen, aber warum finde ich dann nicht überall Milcheis und Fruchteis, wenn das so normal ist, ja? Das ist ja die Frage. Ja, warum steht auch bei Eiscafés ganz oft einfach nur Vanilleeis und nicht Milcheis Vanille? Warum? Weil es vielleicht gar nicht mehr so viele Handwerker gibt, die sich die Arbeit machen, weil es das Know-how nicht mehr gibt, weil du mit Tüte Wasser mittlerweile ganze Eiscafés aufmachen kannst,
ja,
wenn du
ja
auf Messen gehst, da sehe ich, weil die, und dann frage ich immer so, wie könnt ihr sowas verkaufen? Sagt der Roberto, kann ja nicht ja alles, was du kannst. Heutzutage, also wer bringt denn das noch bei der Fluktuation am Personal und so? Sagt, das muss ja einfach sein, ne? Die Industrie hat ja für alles eine Lösung. Tüte Wasser,
eine große,
und du hast trotzdem.
Es gibt quasi eine große Zulieferindustrie, die darauf spezialisiert ist, auch
Halbfertigprodukte für
Eiscafés so zu liefern. Das heißt, du musst nur noch irgendwas dazu und du musst eine Eismaschine haben, die das dann fertig macht im Endeffekt.
Richtig. Eigentlich kannst du schon fast sagen, du nimmst einen Eimer, du nimmst 3 Liter Wasser, machst eine Tüte rein und hast dann ein Haselnusseis, hast aber auch ein Wassermeloneneis. Also, indem du diese
Tüte. Tüte du rein tust.
Genau.
Und dann kommt das in eine Eismaschine, dann kommt der Prozess,
ist runterkühlt. Ist nichts anderes wie im Privatbereich, wenn du in den Supermarkt gehst und eigentlich die Fertigmischung Pudding holst oder anstatt das Mehl zu Hause zu machen oder du kaufst die Pasta,
ja,
anstatt sie zu Hause zu machen.
Ja, ja.
Boom,
okay,
finito. Du nimmst Wasser, so, Pasta. Meine Mutter macht die Gnocchi noch selber, ein anderer kauft die Gnocchi. Ne?
Ja,
meine
ja,
Frau
ja,
kauft okay, sie, meine Mutter macht sie. Ja. Das ist halt der Unterschied.
Okay. Also das heißt, die Qualität erkennt man woran? Also
ich erkenne sie schon, wenn ich eine Theke sehe.
Ja, okay, das so, kann ich das, mittlerweile so auch, weil je bunter und colorfuller das ist, desto schwieriger.
So, also Blau oder? Gibt's nur Blau als Spirulina in der Natur, ja, ansonsten nicht.
Ja.
Eine Erdbeere kann nicht röter sein als die Frucht in der Natur, weil wenn du eine Erdbeere aufschneidest, ist die halt nicht rot, sondern nur die Schale ist
nur
rot.
Die
deshalb,
Schale,
wenn du die Prozentzahl nimmst an Rot in dieser Frucht plus ja, Wasser, Zucker, das heißt, du machst aus 2 Kilo Erdbeere 5 Kilo Produkt.
Ja.
Das ist wie beim Tuschkasten, sage ich immer, wenn du mit Wasser in eine Farbe reingehst, desto mehr Wasser, desto heller wird's.
Ja.
Das heißt also, wie kann diese Erdbeere eigentlich neonrot sein? Aber okay, jedem das seine. So.
Ja gut, wir wollen ja hierbei.
Nein, aber jeder macht es, wie es gerne hätte.
Ja, ja,
ne? Aber
nee,
man
ja
erkennt es daran, dass es zum Beispiel so Parameter sind, wie als vorgestern bei einem Messeauftritt von mir ein Kunde sagte, oh, da hatte ich 3 Sorten im Hörnchenhalter, habe praktisch das an den Tisch kurz gebracht, und er fragte dann, was ist das denn da? Und zeigte mit dem Finger, das ist der Klassiker, auf Mango und sagte, okay, das ist dann Vanille, das muss dann Schokolade und das muss dann Banane sein oder so. Und dann habe ich gesagt so, okay, sage ich, egal wo Sie Eis essen gehen, wechseln Sie den Eismann, weil wenn der Ihnen das als Vanille verkauft, dann bisher gar kein Eis essen. Also Das sage ich dann auch, ne? Also du merkst an der Theke, wenn du in ein Eiscafé gehst, die Kühlung ist halt immer auf Höhe der Theke und nicht drüber an der Scheibe,
ja,
wo du siehst.
Ja, ja.
Das heißt also, wie kann ein Eis, was über einer Kühlgrenze steht, dieses schöne, dekorierte, hohe Eis, wie kann dieses Eis da oben stehen und nicht schmelzen? Ja, wenn es morgens gemacht wurde.
Ja.
So angenommen.
Ja.
Und abends um 8 Uhr, das immer noch da steht. Das geht nur mit Pflanzenfett, mit Biskin, sowas. Ich sag mal Biskin, damit jeder das versteht. Mit Pflanzenfett, ja, weil Pflanzenfett schmilzt ja erst ab einer gewissen Gradzahl. Das heißt also, es ist billig, ja. So ein Kilo kostet dann 29 Cent oder sowas. So, das schmeißt du rein, diese Emulgatoren,
ja,
schmeißt du rein, die blähen Luft rein und lassen das Eis oben stehen. Und dann isst du das. Und jeder, der jetzt mal in sich geht, wird das auch schon erlebt haben. Du isst das und dann hast du danach Durst und hast aber vor allen Dingen du verdaust das ja auch nicht so gut, weil verdau mal pures Fett. Und dann hast du aber diesen Labello-Effekt auf den Lippen, dieses
ja, wie Labello. Daumen habe ich dann,
ja,
so ein,
genau,
Fettgefühl.
So. Und
ne?
Das ist das Zeichen dafür, dass du, also hohes Eis, buntes Eis, aber auch wenn du es isst, ne, wenn es auch am Hörnchen sofort schmilzt. Viele kommen zu mir und sagen, boah, ich habe letztes Mal ein Eis, ja, so viel, aber ich bin 3 Meter gegangen, das lief schon runter, habe ich es weggeschmissen. Ja, sage ich, was soll ich jetzt sagen? Also mir ist das ja, also ich sag immer, wenn ich die Leute belehren wollte, wäre ich Priester geworden, bin ich aber nicht. Ich mache das gerne erklären.
Ums Erklären, das wollen wir machen.
Genau.
Nein, also jeder muss ja
selbst
entscheiden,
was er tut. Ich nehme ja auch immer die Zeit, aber ich höre in dem Moment auf zu erklären, sobald einer, und du kennst ja meinen Leitspruch, ne, über Geschmack können wir gerne reden, aber über Qualität definitiv nicht.
Ja.
Das mache ich auch nicht. Wenn aber ich mir die Mühe mache, jemand das zu erklären, das ist ganz oft so, und dann kriege ich ein Ja-Aber, dann ist das für mich schon keine Diskussionsgrundlage, weil Ja-Aber im Grunde in dem Punkt, Ja-Aber, das ist ja, der ist aber, der hat ja immer eine Schlange vor der Tür. Ja, aber das ist doch nicht das Merkmal dafür. Also, ne, du weißt, in der Gastro,
naja,
ist oft die Position,
ja,
und
ja,
so, ne?
Wie Instagrammable bist du?
So, deshalb, also Ja-Aber, Quatsch,
das heißt ja gar
Eis
nichts.
Ist Kacke, und das ist dann, ja, dann ist das, muss man das so akzeptieren.
Ja, ja. Also, das heißt, wenn wir hier mal Bildungspodcast machen, und heute ist das Thema Eis dran, dann halten wir fest, je bunter die Auslage, je höher in diesen Stahlbecken, die man da hat, das sind diese Gastronombehälter, die sind dann mit dem Eis voll und unten ist die Kühlung drin, und je höher dieser Turm nach oben geht und desto mehr fancy Kram da drauf ist, desto höher
ist die Wahrscheinlichkeit,
dass das nicht handwerklich richtig gemacht ist.
Ja.
Also, das ist richtig zusammengemischt und irgendwie auch zum Eis verarbeitet.
Es ist ja trotzdem Handwerk,
es wurde ja nicht
eingekauft.
Es ist
nicht traditionelle Herstellung, können wir es mal so belassen.
Können wir sagen. Also
traditionelle
es ist keine
Herstellung.
Traditionelle Herstellung. Und die Bandbreite spielt auch eine Rolle, oder? Ich meine, du hast auch relativ viele Sorten.
Nee.
Wie viele hast du?
Ich habe 12.
12. Naja, gut. Jetzt kann man sagen, ist viel, ist nicht.
Weiß nee, ich. Ist nicht viel.
Ist nicht viel, okay.
Haben alle 36er Theken oder 6er Dingser Theken. Da hätte ich schon gar keine Lust, morgens aufzustehen, so viel Eissorten immer zu machen. Ich mache das lieber dann immer im Wechsel. Nein, 12 ist nicht viel. Man darf nicht das andere Extrem nehmen, was man hier aus Düsseldorf kennt, von dem einen Laden, der, sag ich mal, dann nur mit 4 oder 5 kommt. Das ist dann auch nicht mehr, das ist zu oldschool. Es gibt ja auch Sachen, die sind zu oldschool. Deshalb sage ich immer diese Werbung mit, super, ich mache alles. Nein, ich mache auch traditionelles Eis in einer, aber mit Maschinen, die halt moderner sind. Also trotzdem habe ich ja trotzdem eine traditionelle Eisherstellung. Und genauso ist es, ob du 10 Sorten hast. Wieso soll heutzutage denn nicht ein Mango ein Standardeis sein? Ja, dann bin ich ja schwer, ich ja schon nach Vanille, Schokolade, Stracciatella gab es, glaube ich, da mein Zeug. Vanille, Schokolade, Nuss, Erdbeer, Zitrone, nach das sind
genau,
eigentlich
das sind
die Geburt, genau, ja. Die 5. So, jetzt machst du ein Stracciatella dazu und dann bist du schon nicht mehr traditionell oder so. Davon würde ich mich trennen. Es gibt aber halt nur nicht, also 36 halt nochmal dieses andere Extrem. Wir müssen jetzt mal so die gesunde Mitte finden, ne?
Ja.
Also Auswahl,
ist es
ja.
Ist ein saisonales Geschäft? Also du hast ein saisonales Geschäft, weil ich kenne das noch von Yomaro, das ist ja ähnlich. Also das ist ein anderes Produkt, das ist auch ein anderes Business, brauchen wir nicht miteinander zu vergleichen, ganz klar. Aber das ist wetterabhängig. Ist das bei dir ähnlich? Also wenn
Wir
Sonne
sind
scheint,
zu 100% wetterabhängig. Also noch mehr als ein Restaurant.
Ja.
Weil ein Restaurant hat immer mal einen Muttertag, einen Vatertag, einen Geburtstag oder sonst was. Wenn du halbwegs gut bist, das sage ich immer, ich weiß gar nicht, warum ich mich beschwert, wenn ihr halbwegs gut seid, kommt ihr übers Jahr. weil ihr habt so viele Möglichkeiten nochmal. Ja.
Okay.
Wir, Regen ist Regen, 30 Grad ist 30 Grad, Punkt. Ich kann dir genau anhand der Umsätze sagen, wann war welches Wetter.
Es ist so abhängig. Also du hast erstmal, dass die Saison geht, wann geht die los? Im März.
Wir starten am 1. März, also dieses Jahr ist es, glaube ich, der 3. März, am Samstag.
Okay,
und dann fängt das an. 31. Oktober. Die Eissaison mit dem Laden, ne? Wir arbeiten aber, du weißt,
du bist ja jetzt auch auf einer Messe gewesen, gestern und vorgestern, glaube ich, ne? Also du machst ja so Sachen separat, aber die eigentliche Eissaison, wo der Laden auf hat und wo alles bestückt ist, geht vom Anfang März bis Ende Oktober.
Richtig.
So. Und in der Zwischenzeit hast du halt das Thema, dass wenn ein guter Sommer ist, dann machst du schöne Umsätze. Wenn ein verregneter Sommer ist, dann machst du nicht so gute Umsätze.
Richtig. Kann man das runterbrechen? Das möchte ich aber noch sagen, dass dann immer das Faszinierende ist, bei einem schönen Wetter hörst du dann direkt diese Sachen wie, oh, fährt der feine Herr mit der Schubkarre heute zur Bank, ne? Und dann denke ich mir mal so, gestern
hat es geregnet. Zur Bank, Junge, das ist alles bar.
Ja, genau. Also, nein, das haben wir auch nicht mehr. Und dann, das war gut. Ja, schön wär's noch. Und dann frage ich immer so, ja, aber was denn gestern als geredet? Ja, wow, gestern war so schlechtes Wetter. Sag ich, genau so haben aber alle gedacht und deshalb habe ich gestern keinen Umsatz gemacht. Also, ich habe regulär im Jahr, wenn du das ganze Jahr nimmst, maximal 1,5 bis 2 Monate Zeit, Geld zu verdienen, obwohl der Laden die ganze Zeit geöffnet ist. Sind es, wenn du alle schönen Sonntage nimmst, 2 Monate, in denen ich Geld verdienen muss für 12. Und wenn ich dann höre, boah, du hast aber einen tollen Sommer gehabt, wie gesagt, tauschen wir, möchtest du tatsächlich einen Job haben, wo du in zwei Monaten das für 12 verdienen musst und wenn dann wirklich jeder Regentag dir praktisch einen Tag dieser 2 Monate abnimmt, ja? Auf einmal will keiner mit mir mehr tauschen, ne? Aber immer, boah, du hast aber gestern richtig voll gehabt. Ja, aber wenn ich bei 30 Grad keine volle Hütte habe, wann dann?
Ja, wann dann? Ist ja klar. So.
Und dann bist du noch im Stadtteil, sag ich mal, der ganz gut betucht ist, ne, wissen wir ja alle, der aber auch sehr klein ist, und 6 Wochen Sommerferien sind für die Bevölkerung dort auch 6 Wochen Sommerferien, weil die es halt auch können und weil die halt überall Häuser haben. Das heißt also, vor den Sommerferien kommen die alle rein und sagen, ciao, wir sehen uns dann im September, ne, mach's gut, ciao. So, keine Messen und nichts, dann sind die alle weg. Und dann sage ich immer, manchmal sage ich so, wenn jetzt einer vorbeikommen würde, der mich nicht kennt und würde bei 30 Grad einen Eiskaffee sehen, wo nur einer drin steht oder vielleicht auch mal gerade gar keiner, ja, in einer Seitenstraße, weil ich habe ja auch eine Lage, die ja, du musst ja zu mir.
Naja, du musst schon zu dir wollen.
Richtig.
Ne?
Ja, absolut. So, der würde dann sagen, oh, der hat ja gar nichts zu tun bei 30 Grad, der muss ja nicht gut sein, ne? Also, das sind ja so Sachen, mit denen ich mich ja jedes Mal auseinandersetze. Das erkläre ich den Leuten auch immer, ne? Sag ich, das musst du alles abziehen, die 6,5 Wochen musst du auch abziehen. Düsseldorf ist in Bewegung. Ich kann mir
vorstellen, wenn die Leute dann in Urlaub sind, zumindest mal ein Großteil der Stadt ist nicht da und die Zielgruppe ist ja meist auch Familie mit Kindern, ich meine, ich bin ja auch die Zielgruppe, ne?
So.
Wenn wir mit dem Fahrrad irgendwo, gehen wir bowlen irgendwo, machen wir gerne da im Nordpark, da ist der Boden gut, da kann man schön ein bisschen Pool spielen, ne?
So. Ja, aber weil du noch in Düsseldorf bist, aber sobald du dich in ein Flugzeug setzt oder in einen Zug setzt, bist du ja weg, wie ganz viele andere.
Naja, wenn ich in Urlaub bin, bin ich in Urlaub, dann kann ich bei dir kein Eis holen. Aber Richtig. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja Zielgruppe, das heißt, von den 6 Wochen Sommerferien bin ich mal 2 Wochen mindestens nicht da und gehe bei dir auch kein Eis essen.
So, und das nimmst du jetzt auf eine Stadt?
Ja.
So, dann gibt's ja diese berühmte dritte Woche, das, wenn die ersten wieder zurückkommen und die nächsten wieder wegfahren, wo sich das überschneidet.
Ja.
Ja, da gibt's dann so bestimmte Tage, wo du denkst so, die berühmte dritte, vierte Woche, da ist dieser Überschnitt, da ist gar keiner da, ja.
Das Ach so,
ist, weil das dann ist alle da, wo Bettenwechsel immer auf Mallorca ist, ja. Okay. Das ist irgendwie so, oder Weiterreise dann, weil die alle ein Haus da und da haben. Wir machen 3 Wochen Mallorca und 3 Wochen Sylt. So. Ja, dann denkst du okay, hab Spaß. Ja,
schön.
So,
nice.
Ja. Okay, das ist übrigens die Zeit, wo die in den Einkaufszentren allem ihrem Personal Urlaub geben, weil im Sommer, das siehst du auch, im Sommer kriegen die Eiscafés in Einkaufszentren Urlaub, weil keiner geht im Sommer in ein Einkaufszentrum, die Leute sind draußen und dafür müssen die im Winter durcharbeiten.
Ja, okay,
und
klar, logisch.
Wir geben unserem Personal praktisch im Winter frei und im Sommer wird durchgearbeitet.
Okay, verstehe. Das heißt also, dieses saisonale Geschäft, sehr kompensiert, sehr kompakt, muss quasi in der Zeit alles erwirtschaftet werden, was du für die Familie, für den Laden, für die Exkursion brauchst. Also jetzt mal bis auf das trotzdem weitergehende Eventgeschäft, nenne ich das mal so, das ist natürlich klar. Das heißt, am Ende des Tages ist, die Maschine läuft das ganze Jahr, aber du musst die Vorratskühlschränke an so heißen Peak-Tagen dann auch voll haben, oder?
Ja.
Also ich meine, ist immer nice, wenn man sagt, ich bin so ehrlich, Banane ist aus für heute. Aber idealerweise an einem starken Tag darf dir das ja gar nicht passieren, oder?
Das darf nicht passieren. Es kann aber passieren, aber meist nicht, weil wir in der Eisküche hintenrum, also ich bin immer in der Eisküche, das nicht koordiniert haben, sondern weil vielleicht die Liste im Eiscafé der Bestellung nicht richtig war. Ne? Okay. Das Gute ist, wir haben kurze Dienstwege, wir sind ziemlich schnell, wir können das. Aber ich habe auch Tage, da habe ich gar kein Schokoladeneis in der Theke. Gar keins. Also nicht, weil es ausgegangen ist, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte. So, und dann sagen die Leute, es gibt Eiskaffee ohne Schokolade. Ja, dann ist das so. Im Gegenteil, freuen sich dann wissen sie doch, dass ich das immer frisch mache. Da gibt's heute kein Schokolade, gibt es morgen wieder. So, ja, also das ist so, ich lebe praktisch wirklich in diesem kleinen Laden, den definiere ich auch meinen Laden, den habe ich auch aufgemacht. Da war kein Papa dabei, nichts, war nur die Claudia und ich. Den haben wir gemacht. Ach
so, das heißt, du hast gar nicht, um nochmal zu dieses Unternehmertum zurückzukommen als Thema, du hast zwar bei deinen Eltern die an der Schippe gestanden und gelernt.
Hab auch den Laden abgekauft, meinem Vater.
Okay, du hast den Laden übernommen.
Habe den weitergemacht, 120 Außenplätze in Gerresheim, wow. Zwei Terrassen, ja, wir waren, keine Ahnung, bis zu 10 Kellnern und allen Zip und Zap. Und dann kam der Hausbesitzer, der Junior, kam dann irgendwann bei 30 Grad halt rein und sagte, hallo, wir müssen miteinander reden. Ich wusste schon, was kommt bestimmt. Und dann kam er rein und sagte so, ich bin ab jetzt Chef, also ich habe das jetzt geerbt und so. Ich wollte nur sagen so, ihr habt Zeit, euch zu entscheiden, aber der Vertrag läuft ja aus und bevor es in die Verlängerung geht, wollte ich euch nur sagen, entweder doppelte Miete oder ihr müsst gehen. Habe ich gesagt, doppelte. Dann überlegst du nicht lange, ne? Dann sagst du, dann bin ich mal weg.de.
Okay.
Und dann habe ich in Stockholm parallel, weil ich das aber wusste, habe ich früh genug in Stockholm, habe ich einen ganz kleinen Laden, aber auf mein Orthopäde, mein Orthopäde hat mir 6 Monate lang eine WhatsApp geschrieben, er sagt, du musst hier hinkommen, hier ist irgend so ein Nagelstudio, das ist kacke und wir haben das nicht und dann ist es so geil, aber wir haben nicht immer Bock nach Gerresheim zu kommen. So. Und dann habe ich, nur damit er mich in Ruhe lässt, habe ich gesagt, pass auf, ich mach den Laden. Ich wusste gar nicht, wo der war. Ehrlich nicht.
Okay.
Ich wollte nur, dass er mich in Ruhe lässt, ja.
Ja.
So. Und dann habe ich den da aufgemacht, parallel. Und dann war ich auch ziemlich entspannt, als ich dann leider Gottes nach 49 Jahren und 4 Monaten, glaube ich, musste ich leider die Traditions-Eiscafé Gialoni schließen, weil er meinte, er könnte das abziehen. Das einzig Positive war, es war tatsächlich 1 Monat vor Corona.
Ah.
Und danach bekam ich 1 Million WhatsApp nach dem Motto so, yeah, alles richtig gemacht, Tagessieger, ja, soll er krass, doch krass, verhungern. Krass.
Also es ist gar nicht so lange her. Also
Corona
ist natürlich jetzt auch schon vor 4 Jahren her.
Ja, Alter, 4 Jahre. Die Euroshop war total, noch da, ja. Die letzte Messe, die ich gemacht habe, dann fiel ja alles zusammen.
Genau, und das heißt, da hast du quasi den Laden, den ursprünglichen Laden von deiner Familie
leider Gottes
abgeben geräumt. Müssen. Und aber dadurch, dass du ja immer im Sommer das ganze Schwarzgeld mit dieser Schubkarre nach Hause fährst, warum hast du dem Junior nicht einfach gesagt, ich kaufe das ganze Viertel hier?
Nein.
Ist das nicht so, dass die Tradition irgendwie...
Nein, dafür bin ich aber auch... Nein. Da bin ich ganz ehrlich, dadurch, dass ich nie zu Hause war, habe ich ein anderes Gedankengut. Also ich bin nicht gebunden. Ich kenne das nicht, da zu sein.
Okay.
Also das Internat hat mir viel mitgegeben, muss ich auch sagen. Auch mit Menschen zusammenzuleben, die du nicht magst, ohne dass das jemand merkt. Aha. Ohne ganze Feste kaputt zu machen. Ne? So, das ist so, also nicht alles war super, aber einiges nimmst du mit auch aus dir. Und da unter anderem gehört dazu, dass ich nicht standortgebunden bin oder mich nicht von einem mit den Rücken an die Wand. Ich weiß ja, was ich kann. Ich weiß es ja. Also ich block auch sofort. Ich bin Einzelkind, ich block auch sofort, sobald einer sagt, du kannst, sag ich, was? Entweder lege ich es drauf an und beweise es, oder ich sag, du hast recht, geh mal so, ich habe auch keinen Bock auf Stress. Dann sage ich, ja, du hast recht und ich habe meine Ruhe und wenn es etwas nicht geht, dann geht's halt nicht und so, ne? Da bin ich, also, deshalb war dieser Wechsel für meine Mutter hart.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich meine, die ist halt auch gewohnt,
ja,
oder?
Die ist 3 Jahre nicht mehr am Laden vorbeigegangen. Die ist zum Einkaufen, ist die außen rumgelaufen. Die hat sich auch nicht von den Leuten mehr blicken lassen, weil die immer angesprochen wurde. Ja. Dann gibt's ja diese Gerüchte in diesen Dörfern. Der ist pleite, der kannte das. Da denke ich mir so, mach mal die Zeitung auf. Da siehst du, wie pleite ich bin, ja. Also.
Okay. Aber, also heißt, du hast quasi vorher den zweiten Laden schon gehabt, der jetzt dein Hauptladen ist. Und dann hast du das das eine schließen müssen, leider Gottes.
Ja. Ja, so ich habe in Gerresheim sogar noch ein zweites aufgemacht für meine Mutter, für meine Frau, okay. Damals ganz klein, aber nur ein Jahr. Habe ich direkt wieder zugemacht.
Ja, hatte ich gelacht.
Einfach nur mal so.
Ich sag, okay. Aber dein Business ist ja jetzt durch das, also Fortuna Eis, was weiß ich, welches Branding ich schon dein Eis in welchen allen möglichen Varianten ist B2B die sichere Bank?
Nein, aber mein Wunsch. Was ich nicht verstanden habe, ist dieses Feiern von Nachhaltigkeit, kurze Dienstwege in der Öffentlichkeit und dann im Hintergrund trotzdem das Eis über einen großen Teich kommen zu lassen, ja, was dann zum Teil auch gar kein Eis ist, ja.
Ja.
Und dann denke ich mir so, ich bin nebenan, du musst nicht so viel abnehmen, es ist kurze Dienstwege, es ist ein sauberes Eis, kooperier doch, vor allen Dingen, ich bin nicht teurer. Also mittlerweile, ich bin ja nicht teurer. Ich meine, da gibt's berühmte Marken, die sind 1,50 Euro im Superregal zum Beispiel teurer wie ich. Und da ist nur halbe Eis und halbe Keks drin. Kann man sich ja drüber streiten, aber es ist ja völliger Quatsch. Also wenn mein Eis jetzt nicht da mithalten könnte, hätte ich auch nicht die 1,50 Meter im Regalplatz bei den großen Distributoren, sag ich mal, für Lebensmittel. Oder ich hätte ja nicht den Erfolg, den ich habe. Das heißt also, lasst euch mal darauf rein. Eine Kantine, ist doch egal auf die 150 Euro Rückvergütung, das saniert doch ein Konzern nicht. Einen kleinen Kühlschrank kann ich dir immer noch geben. Also im Notfall, wenn nicht, soll es ja nicht daran liegen. Ja, ja. Aber kooperiert doch, zeigt doch, was wir können. Also durch Synergien gehen wir ja nur weiter. Ist ja eine Win-Win-Situation für alle. Ja, und da deshalb ist das so, ich arbeite dran, ich habe viele sehr große Konzerne und sehr große Kunden, die das machen. Ich steche halt, ich sag's mal so, ich steche genau da rein, wo die Industrie zu groß ist und das Eiscafé Giovanni von um die Ecke oder Venezia von um die Ecke zu klein ist.
Aber und auch nicht zertifiziert ist. Also es ist nicht zertifiziert und er kann es auch nicht so abfüllen. Genau,
also wir haben die Invictus Games gehabt, da hast du so 30.000, 35.000 Eisbecher gehabt. Für Boeing haben wir gemacht.
Ja.
Dafür macht, ich sag jetzt mal, Firmennamen kannst du ja, Langnese, Ben & Jerry, macht dafür die Maschinen nicht an. Die brauchen ja allein 100.000 Eisbecher, um die einzustellen.
Ja,
so,
ja,
das klar. Ist für die völlig uninteressant.
Ja,
so.
Ja.
So, und da, so, dann hast du aber diesen, bei 35.000 Eisbechern hast du die Logistik, du hast aber auch die Hygiene, du hast gewisse Parameter, die ich ja durch den Handel habe, ne, ich bin ja dann auch durchzertifiziert. So, die ein kleiner, zu handwerklich getriebener Laden auch nicht stemmen kann. Und ich habe durch die 20 Jahre Selbstständigkeit und Erfahrung, weil ich das Ziel auch immer hatte, habe ich mir für mich das Perfekte daraus gearbeitet. Ne? Das heißt, ich gehe genau in die Schiene an. Mich rufst du eigentlich an, wenn du individuelles Eis haben willst mit deinem Brand, gewisse Größen. Ne? Ich kann auch 500.000, ne? Aber ich kann dir halt auch die Hochzeit mit nur 25 machen. Ne?
Aber so. Du hast die Kapazität, deswegen hast du ja auch dich entschieden, eine zentrale Produktion zu haben, weil die Logistik natürlich besser ist. Du bist in einem Industriegebiet, glaube ich, oder in einem
Rand? Nee, ich bin ne? Tatsächlich, war es eine Bäckerei im Wohngebiet.
Ach was, ehrlich?
Ich habe 11 Meter, also wirklich 11 Meter ohne Tor war. Bei eBay Kleinanzeigen, nach 2,5 Jahren suchen, in einer Anzeige ohne ein Foto, wo einfach nur drin stand, Produktionsküche gefliest, ab sofort zu vermieten.
Ach.
Und dann habe ich nach einer Woche nicht melden, sagte die Claudia zu mir, hast du angerufen? Sag ich, boah, immer nach 2,5 Jahren mit Foto und mit allem Zimmer und Zapp, ja. Haben wir keinen gefunden. Da soll ich jetzt echt den Ratingen-Lindau, ich weiß gar nicht mehr, wo das ist, soll ich anrufen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was ist? So, und dann rufe ich da an, dann geht einer dran, alter Schreiner, Handwerker, dem das Haus gehört, sagte, ja, Junge, dann komm doch rum. Dann bin ich da hingegangen, da war eine Tofu-Produktion drin.
Ach.
Und dann gucke ich da rein, dann bin ich reingekommen und dann war ich so euphorisch, aber ich musste das ja innehalten, damit der nicht sagt, so, der will das doch mit dem Tarn, der erhöht den Preis. Also bin ich reingegangen und gesagt, könnte sein, ja, ich schau mal, super. Bin aber rausgegangen, kennst du das, wenn du etwas drin hast und schreist? Hab mich ins Auto gesetzt, die Türen zugehört und hab einfach nur geschrien wie so ein Gestörter. Und ich sah im Rückspiel, wie der so geguckt hat. Und ich nur so die Hand genommen und sagte dem Motto, nee, alles easy. Hab meine Frau gerufen und ich, ja, wir haben's ja. 12 Minuten nur von Stockholm weg und so. Also alles, es passte alles. Alles. Und hab dann gesagt, immer, weißt du was, nach einem Monat habe ich angerufen, sage ich, ja, und vor Weihnachten habe ich nach 2 Jahren oder 2,5 Jahren intensiver Suche, habe ich tatsächlich was gefunden. Traurig nicht mehr in Düsseldorf, weil es gibt ja in Düsseldorf nicht mehr Platz für Handwerk, wissen wir ja. Und bin dann nach Ratingen-Lindorf gegangen.
Wobei, das ist ja quasi, du fährst ja Stockholm raus und eine Ausfahrt weiter.
Also 12 Minuten. Ist ja quasi, also es ist noch, deshalb, wir werden auch nach dahin ziehen in den Norden.
Okay.
Weil der Lebensmittelpunkt, so viel zum Thema, sich jetzt praktisch, also Laden, Stockholm, Ratting, Lindorf, Junior spielt im TC Rheinstadion. Also das ist, der Norden ist jetzt praktisch so, die Messe ist da, ja, wo
ja,
ich
das ist ja auch viel Business
Haus,
von
Haus,
dir.
Haus, ja, ja, Hausmesse von mir und dann.
Ja, macht der Sinn.
Ist das halt so.
So, und jetzt hast du aber durch die Produktion, die dann nicht heißt, ich muss den ganzen Kram immer durch den Laden schleppen oder hinten rum oder an der Seite, so, du hast klare Zufahrt, du hast die Produktionskapazität und auch die Logistikfläche auch mal wegzuproduzieren. Also auch Becher für Kunden, gebrandete Sachen.
Richtig,
sowas.
Jetzt kann ich das machen. Ne? Jetzt also kann ich auch sagen, ich kann.
Für den Laden, da ist es immer relativ einfach. Jeder kennt ja, wie gesagt, diese Behälter und es ist super einfach zu sagen, so, Eis ist in der Maschine, Behälter drunter abfüllen, wegfrosten, fertig. Muss ja auch, glaube ich, ne? Wenn das Eis gemacht ist, muss das einmal durchfrosten, bevor
Nee, muss jetzt nicht, aber du musst halt, minus 18 musst es haben, wenn du es auslieferst und sowas, ne? Also, es sei denn, innerhalb von ein paar Kilometern kannst du es auch produzieren und in Styroporboxen ausliefern, aber der sollte minus 18 bei der Ankunft haben, ne?
Okay.
Ja, an der Location.
Okay, also, ihr seht, der Profi kennt sich aus. Aber was der Pain ist, zu sagen, ich habe jetzt 5000 mal 100 Gramm Portionsbecher. Mhm. Oder? Das ist doch der Pain. Also das muss man können.
Das muss man können, ja.
Hast du eine Portionsmaschine oder macht ihr das alles händisch? Wie geht das?
Wir haben bis letztes Jahr komplett händisch. Wir machen die Eisbecher im Handel immer noch händisch.
Okay.
Wir füllen, also steht nicht nur drauf, von Hand abgefüllt, mit Herz produziert, sondern wir stehen da mit dem Portionierer, füllen ab, klopfen, versiegeln, frosten jeden einzelnen Becher. Ich könnte anders.
Ja.
Aber da ich jetzt eh raus will, spielt das gar keine Rolle mehr. Und dann haben wir ja aus der Schweiz, haben wir uns eine Maschine bauen lassen von einem Schweizer Bauern, der eine Joghurtmaschine, Apfelmaschine gebaut hat. Habe ich gesagt, geht das auch mit Eis oder so? Dann kamen wir so zusammen. Der hat dann eine kleine handwerkliche Maschine, wo ich alles noch traditionell mache. Nur ich sag mal so, im Notfall mit 5 Leuten bei einem Auftrag von 20.000 kleinen Eisbechern oder 10.000 kleinen Eisbechern, jetzt kommt ja auch die EM, dass ich da sofort reagieren könnte. Also ich kann die Zeiten verkürzen. Ich mach's mit der Hand immer noch.
Ja.
Wenn ein Restaurant anruft und sagt, ich brauche mal 500 Becher. Und dann stellen wir uns da halt hin mit 2 und arbeiten mal 2-3 Tage durch. Dann ist das so. Und sonst mache ich die Maschine an, ja. Also ich habe jetzt für alles.
Also du kannst quasi das einmal komplett, gesamte Portfolio. Und dann ist die Größe, die du quasi, also jetzt sind wir hier im Werbeblock angekommen, du kannst, also ich kenne von dir diesen, das ist noch nicht mal 200 Gramm, glaube ich, das sind 50 oder 80. Oder?
Nein, was denn, die großen?
Nee, die Fortuna-Becher.
Die Fortuna-Becher sind, das sind 165 Milliliter, also 125 Milliliter.
So groß sind die?
110, ja, sind
die
zwei Kugeln Eis.
Also die du auch in der Maschine, in dem Eis,
richtig, das sind zwei Kugeln Eis,
also
ja,
in dem, okay. Also hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, das ist kleiner.
Vielleicht halt, hast du das Leberwurst-Eis probiert. Da ist immer nur eine Kugel drin.
Nee. Das Hundeeis.
Das Hundeeis.
Nee, weil ich habe halt, also da ist ja der in dem Deckel quasi
der auch Löffel,
der Löffel drin. Das ist ja super geil gelöst, ehrlicherweise. Also die hat einen Automat, muss man mal sagen. Er hat vor dem Laden einen Automat, wenn der Laden nicht auf hat, gibt es einen Automat. Das ist so wie, jeder kennt eine Vendingmaschine mit so einem Portionierer, da gibst du die Nummer ein, zahlst dann mit der Karte und dann fällt da unten dein Eisbecher raus. Das ist ziemlich geil gelöst. Und der Becher ist halt ein Pappbecher mit einem Deckel, wo ein Holzlöffel auch im Deckel drin ist. Also auch von Haptik sehr nachhaltig insgesamt.
Komplett, ja. Komplett. Da haben wir schon.
Finde ich auch mega geil. Und dann halt ein handgemachtes Eis. Das heißt, an sich muss ich sagen, diese Kombination, dieser kleine Becher mit dem Holzlöffel und diese Verpackung mit dem handgemachten Eis, das spricht so für sich eine sehr sympathische Marke. Weißt du, was ich meine? Also, du weißt halt, das ist selbst gemacht mit der Hand und abgefüllt und dann ist die Verpackung auch noch entsprechend und so die Qualität des Drucks und das alles,
ich glaube, da haben wir einen guten Job gemacht. Wir haben uns wirklich gesagt, wer sind wir? Also, wir haben auch eine edle Marke, sag ich mal. Also ich finde das toll, wenn einer dann sagt, vor allem ist das alles auf eigenem Mist entstanden. Wir haben ja auch 4 Rückschläge gehabt. Aber irgendwann habe ich gesagt, so, die einen sagen, das ist richtig, die anderen sagen, das ist falsch. Ist Roberto Gialloni die Marke, kommst du auch nie davon weg. So, hast du vielleicht auch irgendwann mal, wenn du das Ding richtig groß machst, Probleme, das an den Mann zu bringen, ja, weil Roberto Gialloni die Marke ist. So, und viele erwarten, dass Roberto Gialloni da drin ist. Oder Roberto Gialloni muss auch immer da sein.
Aber ja, gibt's nicht auch Kollegen, die Eis händisch gemacht haben und daraus eine große Marke kreiert haben? Fontana? Nee, wie heißt der?
Du meinst Fontanella, der macht aber immer noch selber, der Erfinder vom Spaghetti, der ist Dario. Ja, aus Mannheim. Aber der macht ja trotzdem immer selber. Der hat ja keine Marke. Der produziert in seinem Bunker da unten genauso wie ich auch. Mit seinen Jungs. Nur aber da hat der hat mehr Maschinen.
Ja, aber der hat eine relativ gute Präsenz auch im Handel und so, oder? Also ich stolper immer wieder.
Der hat eine gute
wieder.
Präsenz. Der hat auch den Support. Der hat auch den Support. Der macht das ja schon lange. Überleg mal. Und dann ist er Erfinder des Spaghetti-Eis. Also allein das schon. Da kannst du auch Vanille-Schokonuss verkaufen. Ja, der hat seine Spaghetti-Becher. Und dann als Add-on nochmal Eisbecher. Ja. So, und dann hast du natürlich, wenn du dann die Kooperation hast mit einem Groß- Lieferanten, der bei dir aber auch Paletten kauft, einlagert ja. Und dann die Distribution übernimmt. Das ist das eine Sache. Der Dario macht, geht ja nicht mehr von Supermarkt zu Supermarkt, wie ich es machen muss. Deshalb höre ich ja auf. Ich habe ja gar nicht die Zeit dazu. Und da jetzt Corona in Anführungszeichen, Vorsicht, jetzt weg ist und die Eventgeschichten wieder anfangen und diese ganzen Sachen, wo ich auch herkomme, dann muss ich natürlich Abstriche, dann kriegen die ersten E-Mails raus mit. Das war sehr schön. Danke für die Erfahrung. Aber wir gehen aus dem Handel halt raus. So. Das ist jetzt die Konsequenz daraus.
Weil du musst dich entscheiden. Also ich meine, er hat ja anscheinend, also dann macht er handwerkliches Eis. Das heißt, du würdest ihn
der
als...
Der hat 6 Eiscafés und macht dann seine Schiene.
Der ist also quasi ein Kollege mit. Auf Augenhöhe, der in der Qualitätsstufe unterwegs ist, wie du sagen würdest, das jetzt...
Er macht nochmal komplett anderes Eis, aber ja, nur er ist viel größer aufgestellt im Handel, dadurch, ja. Dass er ja Paletten also liefert. Also der ist ja, der kann ja... Der hat halt einen Zwischenhändler, der das dann, also eine Gemeinschaft, ich habe den einmal auf der Anuga gesehen. Also ich würde zum Beispiel gar nicht auf der Anuga stehen. Völlig uninteressant.
Ja, ja. So. Also da steht man, wenn man eine gewisse Größe hat, oder?
So. Ja. Oder wenn du auf dem Gemeinschaftsstand hast mit so einem großen, weiß ich, wenn du auf dem Metrostrand stehst,
ja.
Du die Metro mit Paletten belieferst, aber dann
und
nicht mehr
dann
sagst,
quasi dein
ich fahre jetzt zu jeder Metro, sondern die Metro sagt so, ich drücke auf den Knopf, jeder hat das jetzt in seinem Kühlregal. Punkt.
Okay, verstehe. Alles klar. Okay. Das heißt, du hast, also der ist so ein Partner und du hast auch mal überlegt, also ich habe das immer genutzt, weil gegenüber ist ein Edeka und bei mir, wo ich wohne und wenn ich Eis gekauft habe, dann habe ich immer geguckt, dass ich eins kaufe und eben nicht das aus Amerika oder das.
Das auf, hat auch, nein, bei mir war auch Drehung, ne? Auf dem Produkt. Das, ja. Da ist, spielt natürlich auch wieder die Rolle des, der Bekanntheitsgrad, ne?
Ja.
Ich war also, dann auch bei Gorillas und bei den ganzen Dingen war ich ja auch gelistet. Also, da war Drehung drauf. Aber, man muss ja zusammenarbeiten und dadurch, dass der Handel ja auch seine Probleme hat, sag ich mal, mit Personal und sowas und ich habe halt keine Zeit, jedes Mal dahin zu fahren, man braucht dir Eis, dann nervst du die mal, dann ist ein Feiertag, dann ist der TK-Mann nicht da, dann ist das und dann habe ich irgendwann gesagt so, pass auf, ich bin ja eigentlich über Gerät bestellbar, genauso wie die Industrie, also du löst eine Bestellung aus, kriegst eine E-Mail und dann habe ich jetzt seit einem Jahr habe ich gesagt, weißt du was, ich fahre nirgendwo mehr hin und ich beliefer nur noch die, die auch selbstständig bestellen. Und dann sind von 200 Märkten auf einmal nur noch 20 übrig geblieben. Und dann habe ich gesagt, okay, das sind aber auch die anscheinend, die mich dann auch gerne mögen. Also ja. Die, ne? Dann habe ich gesagt, super, natürliche Selektion, sag ich mal. Und jetzt bin ich aber dabei, wo ich sage, pass auf, wir haben so eine Schlagzahl an anderen Sachen drumherum. Den Fokus mal woanders hinsetzen, auch mehr Zeit haben wieder, weil sonst habe ich ja gar keine Zeit mehr. Ich habe am 23. Dezember noch geliefert. Ja. Also wenigstens Weihnachten noch zu Hause sein. So, ja, dann habe ich gesagt, irgendwas muss weg. Es war eine schöne Erfahrung. Es hat mir auch geholfen während Corona. Aber ich bin kein Handel.
Punkt. Okay, das heißt, ich habe jetzt demnächst Pech gehabt.
Bitte?
Ich habe jetzt Pech gehabt. Ich
muss ja,
jetzt
wir haben deinen, gestern dem ersten kommen. Großen Konzern abgesagt. Die anderen folgen sukzessive. Noch ist es nicht durch.
Ganz. Okay, also habe ich noch ein bisschen
ja, ja.
Chance.
Da, also gegenüber, wo du gesagt hast, diese, sag ich mal, Kette ist noch nicht raus.
Okay, gut. Dann kann ich da ja noch mal ein bisschen was bestellen.
Wenn die bestellen.
Das ist ja gut, ne? Da freue ich mich auch drüber. Also, weil es macht einfach auch einen technischen Unterschied. Wenn du dieses, was du eben gesagt hast, wenn das jeder mal probiert und du kaufst halt so ein Eis, was es in so Bechern gibt, dass es so schön reingespritzt aussieht und wo du auch natürlich sehr convenient sofort eine
ja, das ist,
eine
Kugel allein das macht euch mal
kannst,
Gedanken.
Ja. Ey,
laut Gesetz läuft ein Froster, ein Haushaltsfroster immer auf mindestens minus 18, weil das ist die gesetzliche Regelung. Wie kannst du denn ein Eis in einen Froster tun bei minus 18 raushören sofort? Das, also auch das sind so Parameter, wo ich mir denke, liebe Leute, warum dreht ihr immer die Tüte um und lest auf einer Verpackung, was drin ist, achtet so sehr drauf und dann kauft ihr eurem Kind an der nächsten Ecke ein Engelblau-Eis. Da, ja, also so dieses, warum wird da immer geachtet, aber bei Eis ist es immer so, ja, es ist halt nur Eis. Nein, es ist nicht
nee,
nur
ist
Eis.
Nicht. Also man muss es schon
Körper.
Ein bisschen, also es ist nicht so convenient wie die industriellen Produkte, weil du halt du musst es aus dem Froster holen, du musst es kurz antauen lassen, damit du die Möglichkeit hast, da die Portionen rauszuholen, weil sonst ist das echt ein Struggle. Ne? Das ist halt das Handwerk. Also bei mir zu Hause, das ist mein Ritual. Ich hole das raus, lass es kurz da stehen, dann kann ich da die Portionen rausmachen und dann haben wir unseren Nachtisch. Das ist natürlich bei dem industriell gemachten sehr aufgeschäumten, muss man vielleicht auch mal auf Kilogramm versus Liter achten.
Ja, 5 Liter Wanne der Industrie beinhaltet, eine 5 Liter Wanne beinhaltet nur 2,35 bis 2,5 Kilo. Das heißt, die rechnen schon im Ansatz mit einem 100%igen Lufteinschlag.
Genau. Und deswegen ist das halt so
luftig. Wenn ich die Maschine hätte, wäre ich wirklich schon in Rente.
Dann wärst du schon in Rente.
Luft kostet kein Geld. Noch kein nicht. Geld.
Genau. Das ist nämlich der Unterschied in der Produktion zum Produkt, wenn du da quasi so reinstichst und du kannst es sofort portionieren und es ist sehr luftig. Du hast dieses Fettgefühl auf den Lippen, auch ein Indikator. Und es wiegt nichts. Guck mal auf die Gewichte. Da steht dann immer Literangaben bei Eis. Aber am Ende des Tages ist dein halber Liter Eis auch ein halber Liter drin. Also das ist ja schwer.
1,1 geht nicht, weil auch wir brauchen Luft.
Ja, klar,
aber es ist ein Unterschied. Und zwar ist ein Unterschied zwischen 25 bis 30% Luft, die du auch brauchst, weil sonst hast du einen Block, den wirst du niemals essen.
Ja.
Also Luft ist auch bei einer Haushaltseismaschine, obwohl die sind wirklich zu schwach. Aber Luft muss drin sein. Das ist eins der Zutaten, die tatsächlich dazu gehören.
Okay.
Aber es gibt ja bekanntermaßen einen Unterschied zwischen 25, 30 und 100 bis 110.
Genau. So. Und das ist halt genau das, wo ich drauf hinweisen will, wenn ihr das mal drauf achtet, du lieber Hörer, wenn du das nächste Mal drauf achtest, was der Unterschied im Eis ist, das macht den Unterschied aus.
Und weißt du, warum die Industrie die einzigen sind, die auch nach Gramm verkaufen können und nicht nach Liter? Weil wir Handwerker können ja nur nach Liter verkaufen.
Die
Industrie füllt bei plus 5-6 Grad das Eis ab. Das ist gar kein Eis, das ist ein Mousse, eine Creme.
Ja.
Und dann wird die geschockfrostet auf minus 40. Ja, deshalb schmilzt, also da ist auch gar keine Rührung. Das ist ein Mousse. Deshalb können die ja immer sagen, es gehen immer 65 Gramm Mousse in eine Form.
Ja.
Die wird dann mit dem Stiel in einem durchgefrostet und abgepackt. Deshalb ist die Industrie, kann die nach Gramm verkaufen. Weil die hat, ist ja ein Mousse, das ist ja ein Plusprodukt. Das ist ja kein, wie bei uns, minus 8 Produkt erstmal oder minus 6, wenn es aus der Maschine kommt. Wir bringen es dann zu minus 14 oder minus 18.
Ja.
Ne? Okay. Aber die haben ein Plusprodukt. Das heißt, deshalb können die auch sagen, ich wiege immer 50 Gramm in eine Form rein. Zum Beispiel.
Heißt also, du hast dein Handelwerk Event, du kannst Manufaktur, alles gut. Und dann bereitest du dir jetzt quasi vor, schon mal alles auf die nächste Generation? Was ist der Plan?
Nein, der steht denen offen. Ich glaube, mein Kleiner, der Matteo, der sagt zwar immer, ja, ich mache, hält's aber keine 10 Minuten im Eiscafé aus zum Arbeiten, dann wird schon das erste Eis eher gegessen, anstatt zu helfen. Der Große steht in der Eisküche und hilft. Aber der wird's nicht. Also nein, ich glaube nicht. Das ist der Wunschdenken, ne? Ich mache es nicht, um es weiter zu vererben. Das ist auch so eine Sache. Ich wollte es auch nicht. Mein Vater wollte es nie für mich. Der hat immer gesagt, ich bring dich ja zum Studieren, damit du nicht diesen harte Arbeit machst wie ich.
Ja, okay.
Es ist dann so entstanden. Ich wünsche mir das auch. Andererseits bin ich auch kein Typ, der jemals in einem Büro hätte sitzen können. Das kann ich mir aber bei meinen Kindern nicht vorstellen. Also dann, wenn schon, dann eher Matteo als Ricardo. Also eher der Kleine als der Große.
Okay. Also lässt du denen das offen? Wird es eine dritte Generation geben? Weiß man nicht. Also ich denke da ähnlich wie du. Die Frage ist natürlich so, ist ein Begriff mittlerweile enkelfähig? Macht ja auch Kimom relativ viel rein. Also wie kann man Unternehmen so aufstellen, dass die vielleicht an nächste Generation weitergegeben werden können?
Aber was mich wundert, ne, weil der amerikanische Gedanke ist eigentlich immer groß machen, um bestmöglich zu verkaufen. Dieses, ne, es ist ja, wir, also das ist ja der Europäer, das ist ja, habe ich ja festgestellt, der Europäer denkt ja immer, er müsste etwas aufmachen, um es weiter zu vererben. Da siehst du mal die Mentalität. Die anderen machen etwas groß, um es dann gewinnbringend zu verkaufen.
Haben wir ja am Ende des Tages hier durch Venture Capital und dieses ganze Thema Startups und so weiter, haben wir es ja mittlerweile in Deutschland, zumindest in meiner Bubble, die ich so konsumiere, habe ich das ja genauso. Ich meine, ich höre da Podcasts zum Thema, wo es halt nur um höher, schneller, größer weitergeht. Ja. Und dann erstaunlich, dass so Firmen in Krisenzeiten auch noch mehr zulegen, weil sie einfach so groß und systemrelevant mittlerweile sind und alles andere wegfliegt, aber es entspricht nicht meiner Denke. Weißt du, was ich meine? Also ich bin halt großer Freund vom Mittelstand, weil am Ende des Tages sind diese Riesenbuden und alle, die so erfolgreich da ganz groß mit hoher Burnrate große Firmen bauen, die dann irgendwann wichtig sind, die zahlen scheiß keine Steuern. Und die tragen nicht dazu bei, dass unser Krankenwagen hier durch die Gegend fährt und dass die Straße benutzt werden kann, weil sie einfach fucking keine einzige Steuer hier lassen. Das finde ich sehr problematisch. Und
deswegen entstehen ja auch nicht diese berühmten Synergien, die ja, ich sage.
Genau, das geht nämlich alles nur auf irgendein Fokus. Konto. Dann sind die 200 Milliarden oder 2000 Milliarden Euro wert, diese Firmen. Und du wunderst dich, wie das so schnell zustande kommen kann. Ja, guck mal, wie viel Steuern die zahlen auf Cayman Island oder in Irland. Gar nicht. Ja, Zwangssteuer in Frankreich ist 20%, aber gemessen an dem, was sie da an Umsatz machen, könnte das durchaus auch mal ein bisschen mehr sein. Fair betrachtet mit dem, was ich an Steuern zahle, was du an Steuern zahlst. Deswegen finde ich diese kleinen Geschichten, so wie deine und meine, fast noch ein bisschen spannender, weil wir ein kleines Rädchen nur sind, aber auch eins, das einem seinen Teil im ganzen Uhrwerk trägt. Weißt du, was ich meine?
Also wir werden irgendwann mal vermisst werden, wenn wir komplett weg sind als Handwerk.
Ja, weil von Großkonzernen kannst du eben keine Straßen bauen.
Ja, weil und wir bringen auch noch das meiste rein. Also ja, genau. Im Moment.
Ja.
Und deswegen nur ist natürlich irgendwann die Frage, ist halt auch unsere Kraft zu Ende oder unser Portemonnaie leer.
Großes Thema, so. Mittelstand, großes Thema, natürlich
Belastung. Müssen wir nicht drüber reden, ne? Also warum kostet die Kugel 1,70? Ja, weil allein der Liter Milch ja schon 1 Euro mittlerweile kostet und ja. Ich mache ja nur mal mit Milch und weil ich immer mehr halt zu zahlen habe, ne? Das ist mir auch so ein Dorn im Auge, wo ich sage, boah, also irgendwo ist ja auch die Grenze. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt morgens aufstehe, also ich verzichte aufs große Auto, weil ich nicht morgens aufstehen möchte, um ein Auto zu zahlen, um zu zeigen, wer ich bin, weil das für mich kein so. Aber ich will auch nicht morgens aufstehen, um am Ende des Tages gar nichts zu haben, weil mein Vater hat zum Beispiel nach 70 Jahren Deutschland, der hat 34,50 € Rente gekriegt, ja. So, weil er beschissen wurde, weil er nie angemeldet war früher, weil er, ne? So, dann wurde er selbstständig, so, der hat sich das ja alles dann selber hinterlegt. Da habe ich eigentlich nicht vor, aber wenn ich jetzt so viel zahlen muss, dass ich im Grunde genommen überlegen muss, ob ich diesen in den 2 Wochen, wo ich weg bin, ein Schnitzel oder ein Steak esse, dann ist ja irgendwas verkehrt.
Ja, absolut.
So. Und das funktioniert nicht. Und dazu gehört dieses Work-Life-Balance-Thema, was für mich ganz, ganz, ganz empfindlich ist. Dieses, weil mittlerweile ist aus Work-Life-Balance ja Work-Life-Life-Life-Life-Balance. Also auch das ist im Ungleichgewicht, ja. Das ja. Heißt, wenn einer morgens reinkommt und das erste fragt, so, weißt du eigentlich, wie die Pausen, habe ich jetzt auf der Messe, wie die Pausen hier sind, dann sage ich immer, du hast ja noch gar nicht angefangen, ja. Ja, oder mir sagt, boah, du arbeitest echt von 6 Uhr morgens bis 19 Uhr abends. Ja, sage ich, da müssen wir das halt 3 Tage mal machen, aber dann ist das halt so, du willst ja auch Geld haben. Also ich bin da, das ist für mich ein ganz heikles Thema, aber das ist halt dieser Wandel und deshalb bin ich immer wieder da, vielleicht bin ich zu oldschool, aber ich finde, alles geht auch nicht zu modern.
Also fühle ich gerade, weil wir das Thema gerade in der Gastronomie verstärkt haben, dass wir einfach zu dieser Leistungsbereitschaft zurück müssen, sonst, also die Rechnung muss bezahlt werden und alle Freiheit, die dann heißt, du kriegst Benefits, du kriegst 4 Tage Woche, keine Ahnung was.
Ich habe 6 Monate die Eisküche auf. Ja. Soll ich jetzt noch einen Kicker dahinstellen, damit der von den 8 Stunden noch 2 Stunden Kicker spielt? Ja, wann soll ich ihn denn bezahlen? Das Leben ist ja ein Zahnrad. Das ist ja das, was ich den Leuten immer zu verstehen. Das ist ein Zahnrad. Wenn die Leute meinen ja immer, das Geld, was ich verdiene, gehört mir. Nein. Ich oder der Selbstständige nimmt das Geld ja am Ende des Monats und verteilt es. Ich bin ja nur der Verteiler. Und wenn alles verteilt wurde an alle, das, was dann übrig bleibt, das gehört erst mir. Ich gehe ja nicht mit meiner Tageskasse nach Hause und sage, das gehört mir. Funktioniert nicht. Die da so gedacht haben, sind ja auch alle pleite gegangen. Ja, die sind dann spielen gegangen, saufen gegangen oder was weiß ich, alles gemacht haben. Die dachten immer so, oh, ich habe heute 1500 Mark verdient, die gehören mir. Nein, nein, am Ende des Monats musste Strom kosten und so. Die sind ja alle weg. So, ja. Und die gehen heute noch weg, die werden nicht verstanden hat. Aber ich bin der Distributor für, wir sind Zahnrad. Ich gehe das Risiko ein einer Aktivität. Also ich eröffne ein Geschäft. Du hilfst mir, ob du jetzt bei mir dein Geld verdienst oder woanders, du musst ja arbeiten, Punkt. Also mittlerweile muss das ja noch nicht mal mehr, aber eigentlich ist so die Regel. Ich mach was auf, du arbeitest bei mir, desto besser es mir geht, desto besser geht's dir auch. Wenn der Chef ein Arsch ist, geht's ihm nur besser, dir nicht. Dann kann ich verstehen, dass man sagt, ich gehe. Klar. Das ist richtig. So, viele haben auch das Personal verbrannt. Alles richtig. Aber ich sag mal so, und das ist ja mehr in deiner Branche so gewesen, ne, in der Gastrobranche, aber das funktioniert eigentlich immer noch so, dass wir eigentlich zusammenarbeiten, um weiterzukommen. Ansonsten funktioniert das nicht. Das heißt, klar, also, wenn ich nur gebe und ich kein Gegenwert dazu kriege und du mir nicht, dann das ist irgendwann dann auch sehr monoton, sehr Einbahnstraße. Dann habe ich keine Lust mehr oder ich kann es auch nicht mehr. So, und das ist die aktuelle Situation, die wir, glaube ich, wirtschaftlich haben, und das funktioniert nicht. Deshalb muss ich auch kleiner werden, weil ich immer mehr mit meiner Frau mache, immer mehr auf mein Stammpersonal setze, weil es unheimlich schwer ist auch für mich, Leute zu finden, sogar für die Saison, weil bei schlechtem Wetter sind sie da, bei schönem Wetter wollen sie ins Freibad. Ich kann aber nur bei schönem Wetter Geld verdienen. So, das heißt also, auch ich stecke in dieser Problematik.
Klar, naja, ja? Logisch. Und du kannst natürlich, also hast du mal drüber nachgedacht, nur Automaten hinzustellen? Geht nicht.
Ganz ehrlich, das war der Tipp, den ich von vielen bekomme. Doch, aber dafür musst du richtig Konzept, musst du Distribution. Es gibt Sachen, die kann man nicht. Ich habe ja auch hier, sag ich mal, bei den Jungs sind ja sehr viele studierte Menschen, sehr viele Leute, die viel können und ein großes Know-how haben. Für mich sind halt, sag ich mal so, dieses größer, weiter, schneller, kannst du nicht überall drin projizieren. Manchmal ja. Muss man auch mal ein bisschen sagen, smoothie, an die Sache rangehen. Aber es gibt Leute, die vielleicht das können, das heißt ein Konzept erstellen, ja, einen Fahrplan, dass die sagen, pass auf, das ist der Kostenfaktor, die können wir hinstellen. Wie bauen wir auch, wie ein Vertreter, wo suchen wir uns die Standorte, wo gehen wir hin, was machen wir? Ich sehe mich als Produzent, ich sehe mich als der Eismann, ja, und bräuchte zum Beispiel Hilfe. Alles, was ich gemacht habe, habe ich alleine gemacht. Deshalb bin ich auch sehr stolz auf das, was ich gemacht habe.
Naja,
und
ja,
wir haben auch sehr viel gemacht.
Ja, schon viel erreicht.
Ja, Lehrgeld bezahlt, aber sehr viel gemacht. Deshalb lasse ich mir auch nie was sagen. Also weil Leute, die mit 20 Personen ein Problem lösen, sind immer schnell im Sagen so, ja, ein Team und mach hier und wir sind da. Du hast einen Konzern im Rücken. Ich habe das alles alleine gemacht. Dafür habe ich schon einen ganz guten Weg bestritten, sage ich mal. Ja, ja,
absolut.
So, und dann denke ich mir mal so, ja, anstatt immer zu denken, denk groß, 5000 Eisautomaten. Nee, wenn wir allein schon Düsseldorf abdecken würden, ja, also nicht 5000, wenn wir allein schon 100 an den Start kriegen würden, wären wir alle weit vorne. Aber hilf mir, denk nicht immer, mach mal Piano. Ja, ich die Produktion, ja, so jetzt kann man sagen, so ja, du musst nach vorne gehen. Gehe ich, aber mit Bedacht, dafür bin ich zu lang selbstständig.
Aber das wäre theoretisch ein Modell. Also du hast die Produktion, das heißt, du hast die Fähigkeiten, das erstmal zu produzieren. Das musst du erstmal haben. Bis zu einer gewissen Menge natürlich.
Nein, die habe ich schon, aber mir würde zum Beispiel helfen, wenn viel mehr Düsseldorfer Unternehmen zum Beispiel alleine ihre Kantinen aufmachen würden, ihre Mensen oder ihre Kooperationen oder ihre Events, ihre Sommerfeste, mal einfach sagen würden, pass auf, wir gucken mal, was haben wir denn hier? Ja, was haben wir eigentlich hier? Wir haben den Roberto, den haben wir schon bei Fortuna, den haben wir bei Borussia Mönchengladbach, den haben wir bei Füchseneis. Seit 18 Jahren mache ich Füchseneis. Füchsen Rhabarber und Füchsen Biereis. Exklusiv für die Ratinger.
Oh.
Ja, so, dann also oft steht nicht Roberto drauf, aber ich mache schon sehr viel. Nur viele wissen es nicht, weil ich sehr unterm Radar fliege.
Ja.
Ich bin ja marketingtechnisch echt nicht aufgestellt. Ich habe, glaube ich, gar keine Homepage, oder ich habe eine, die ist aber sehr schlecht. Interessiert mich auch nicht, weil bei mir spricht das Produkt. Ich gehe irgendwo rein, stelle mein Produkt hin, sage, das kann ich, mehr kann ich nicht. Meistens bin ich dann schon drin. Das Problem ist, erstmal da reinzukommen. Und dann musst du diskutieren mit, ich habe ja alle Argumente zu liefern. Es ist doch wirklich oft nicht diese 100 Euro Rückvergütung, ne? Wenn man schon predigt, dass man Holzlöffel und Biobecher haben möchte. Also dann mach es richtig nachhaltig und kauf es um die Ecke. Ja,
ja,
und
absolut.
Wir sind nicht teurer. So, ja. Also wenn ich jetzt viel mehr Gastronomen hätte, die darauf zurückgreifen, dass ich nicht das Eis habe für eine klassische Trattoria, die ihr Dessert für 4,50 verkauft, sind wir uns einig. Geht nicht. Aber ich habe ja halt Gastronomen, die nehmen mein Eis, die stehen dahinter, dann steht's auf der Karte, machen frisches Obst, kostet das Dessert 12,50.
Ja.
Ja, und dann steht da, dann sagen die Gäste aber auch so, oh, das ist aber Vanille, das ist aber Ziegenkäse-Eis, ne? Oder ich mache ja auch das, was jemand möchte, ich mache ja spezielles Eis mit Champagner oder sonst irgendwas. Also du kannst es ja auch dir wünschen von mir, ich mache ja auch die
also
Maschine
an. Also im B2B, wenn die Menge groß genug ist und du kriegst eine Maschine voll, dann könnte man darüber reden zu sagen, ich mache dir auch dein Eis. So wie
darum geht's, aber okay. Wie kriege ich das an den Mann? Ich bin ja immer noch nur Robert, ich kann nicht 20 Baustellen gleichzeitig bedienen. Und deshalb sage ich auch, das, was ich geschafft habe, ist gut. Ich muss nur gucken, dass ich, also wir haben unheimlich viel Potenzial, was auszuschöpfen ist, bevor ich überhaupt darüber nachdenke, wieder in den Handel und Automaten und sowas. Wir haben ja auch intern, guck mal, wie viele Jungs wir haben, sage ich mal, die auch das Potenzial haben, so eine Win-Win-Situation zu schaffen. Ne? Es gibt ganz viele kleine, wenn man die alle beackern würde, da hätte, der Tag hat ja nur 24 Stunden, da hätte ich so viel zu tun. Also ich suche halt immer nur was Neues, weil halt es auch sehr schwer ist, ganz oft das an den Mann zu bringen, was man eigentlich alles kann oder macht oder wovon man auch gegenseitig profitieren. Du hast ja, glaube ich, das Foto gesehen von der Messe, diese ewig lange Schlange von 50 Meter
auf dem
Messestand. Also ich mache das seit 15 Jahren für den Kunden, bin viermal auf Twitter zur Messestand der Messe gewählt worden, obwohl ich eigentlich für einen Kunden da stehe und nicht der Eisstand der Messestand ist. Ganz lustig. So, und den Effekt habe ich halt überall, ne? So, und deshalb sage ich immer, mach doch etwas. Auch ein Schlüsselbund kostet Geld, wenn du das als Merch, ein Kugelschreiber, aber es ist immer doch nur das. Dann sag mir doch, wenn du ein Autohändler bist, dann sag mir doch, was du brauchst. Ich mache dir Becher als Autoreifen-Style mit deinem Brand, mit deinem Dings. Ich baue dir genau deine Sache und das ist ein Highlight. Eis isst jeder, jung, alt, mit Geld, ohne
voll,
Geld.
Ja, ja, hundertprozentig.
Ja, nur und das, diese Passion und das zu vermitteln, das ist unheimlich schwer, weil viele dann halt immer noch sagen so, ja, es ist nur Eis oder ja, damit setze ich mich nicht auseinander oder das ist bei uns nicht so wichtig. Ich finde, und das weißt du, weil du viel mit Sterne hast, es ist auch für ein Restaurant immer fatal zu sagen, ich koche total super, aber womit gehst du am Ende raus, mit welchem Geschmack?
Naja,
mit dem Espresso und mit dem Dessert. Und wenn du dann auf das falsche Produkt, dann war auch das Essen richtig, nicht mehr.
Ja, ja, absolut, gebe ich dir recht. Ja, stark. Hast du noch einen Tipp? Für jemanden? Also, du hast über Handwerk gesprochen, Passionen, Möglichkeiten.
Ein Tipp von mir ist, also, ich gebe ja nie auf. So, das sagt man mir ja nach. Ich habe einen sehr hohen Blutdruck, ich gehe immer sehr schnell aus der Haut. Ich weiß ich, beim letzten Treffen habe ich ja gesagt, boah, vom italienischen Eismann zur italienischen Pussy, ja, weil es mich da emotional sehr gecatcht hat. War aber klar, guck mal, mein Vater war gerade einen Tag oder war da auch, ich bin ja trotzdem gekommen, war da gerade weg. Da kam ja natürlich auch alles zusammen und ich rede ja über mein Produkt, ne, was ich aufgebaut habe. Aber geht nicht, gibt's nicht. Also ich hatte eine Messe, da hat einer zu mir gesagt, mach das. Und da habe ich gesagt, das geht nicht. Ich habe ja nicht gesagt, ich will es nicht bezahlen. Ich habe gesagt, mach das. Da habe ich gesagt, geht nicht. Sagt er, geht nicht, gibt's nicht. Sagt er, löst das Problem. Löse es. Ich will was haben, löse es. Da hat mich um 22 Uhr einer mit vollem Kopf angerufen und hat gesagt, wir haben morgen eine Eröffnung. Wir brauchen 500 Eis in unseren Logo-Farm um 22 Uhr abends. Morgens um 8 Uhr habe ich 500 Eis geliefert. Und als Dankeschön bekam ich von 100 Meter weiter, guckt er mich an und kniepst so mit dem Auge nach dem Motto so, hast du gut gemacht. Danach wurde auch nicht mehr diskutiert, ja. Aber ich habe abgeliefert. Also immer weitermachen. Dieses, im Gegenteil, wenn einer zu mir sagt, so, du kannst das eh nicht. Wenn ich es wirklich nicht kann, sage ich, nee, kann ich auch nicht.
Ja.
So,
aber dann
ist mir auch egal. Aber wirklich jetzt. Also ich kann's nicht, weil man kann wirklich alles lösen. Man kann jedes Problem. Also auch dran glauben. Das ist ja viele. Verlieren, also ich habe ja diese zwei Söhne, der eine kann Lego und der andere nicht. Warum nicht? Weil der eine, wenn ihm das 2 Minuten zu lange dauert, sagt er,
kein Bock
Scheiße,
ja.
Will ich nicht. Deshalb hat er noch nie Lego gehabt, ja. Und der andere setzt sich dann halt stundenlang hin, wo ich dann denke, boah, Respekt, ja. So, und das sind halt, jeder hat einen anderen Charakter, aber ich glaube, dass diese Rückschläge, dieses immer, wenn man mal was nicht schafft, sofort einen Job wechseln und man muss auch Konflikte, heutzutage lässt sich auch jeder scheiden direkt, ja, ein Konflikt, red doch mal drüber, nicht sofort die Flinte ins Korn, also es wird schnell geheiratet, ja, und es wird auch schnell geschieden, so, keiner geht mehr, kämpft um irgendetwas und das spiegelt sich in der Gesellschaft wieder und das ist das Schlimmste, was sein kann, kämpf um das, woran du glaubst und wenn wirklich nichts mehr geht, hast du immer noch Zeit zu sagen.
Ja, ja, dann kannst du immer noch
entscheiden. Gib den Sachen Zeit, ne? Die Welt ist ja auch nicht an einem Tag entstanden. Gib den Zeit. Also nicht, ich habe gestern mit meiner Frau gesprochen, nee, die hat gesagt, nee, die hat keinen Bock mehr. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann ist das so. Nein, also, die Woche hat mehr Tage. Du kannst doch nochmal und nochmal, steht da Tropfen, hört den Stein. Ich meine, die Deutschen haben doch die ganzen Sprüche da erfunden, steht da Tropfen, hört den Stein. So, und trotzdem, jeder um mich rum hört auf, ja? Also ja. Macht weiter. Und dann passt das schon.
Okay, cool. Wir sind fertig. Danke, dass du da warst.
Ach, es war schön.
Finde ich auch.
Es war angenehm, weil vor allen Dingen mal einfach drauf los.
Einfach drauf los.
Völlig egal, ja.
Und wir haben hoffentlich, und das ist jetzt hier Bildungspodcast, euch beigebracht, was gutes Eis ist und was der Unterschied ist. Achtet diese Saison drauf. Und ich kann nur wärmstens empfehlen, Stockholm ist eine Reise wert. Da gibt's einen ganz kleinen, süßen Eisladen. Da könnt ihr mal hingehen. Da bin ich gerne.
Dankeschön.
Bis dann.
Spaß gemacht. Danke.